Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC.
Rot und Weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingen.
Hamburg, Hattingen und Buxtehude rufen den Abgrund. Sie rufen Müngersdorf, was in diesen Zeiten ein Synonym für den Abgrund ist. Denn da der 1. FC Köln es nicht fertiggebracht hat, gegen den Tabellenletzten zu gewinnen, sondern ganz im Gegenteil noch mit 0:2 verloren hat gegen den SV Darmstadt, ist der Abgrund bedenklich nah an Müngersdorf herangerückt. 5 Punkte sind es nun, die man Rückstand hat, die man jetzt in 4 Spielen noch irgendwie aufholen müsste. Ja, hier wird nicht resigniert, aber allzu positiv ist die Stimmung trotzdem nicht bei uns. Wir werden das jetzt alles für euch in Tiefe hier besprechen und im Detail analysieren, wie es dazu kommen konnte, dass wir gegen Darmstadt verloren haben. Ja, und dazu begrüße ich das interne Kompetenzteam, den Marco. Hallo Marco.
Hallo, ja, das einzige Kompetenzteam heute Abend.
Nein, du bist 50% des Kompetenzteams. Die anderen 50% sitzen in Buxtehude und sind endlich wieder Teil dieser Aufnahme hier. Ich freue mich sehr, ihn zurück zu begrüßen. Hallo, lieber Erik.
Ja, moin, moin, euer Love. Vielen Dank, dass ich so zurück begrüßt werde. Und ja, ich bin auch froh, dass ich wieder dabei sein kann. Auch wenn das Ergebnis und das Spiel eigentlich nicht zum Frohsinn hervorrufen, bin ich trotzdem froh, wieder da sein zu können.
Wollte ich gerade sagen, wir hätten dich lieber zum Klassenerhalt zurück begrüßt, als zu diesem Spiel, das vielleicht eventuell schon den Abstieg, sagen wir mal, zu 70-80% besiegelt hat. Aber, wir werden da jetzt nicht herumkommen, drüber reden zu müssen. Ich war da. Ich habe mir mein Wochenende wieder mal um die Ohren gehauen, habe mich insgesamt 9,5 Stunden in diverse Züge gesetzt, hin und zurück zusammen addiert, um diesem faszinierenden Ereignis beizuwohnen. Das einzige Heimspiel, das ich dieses Jahr bis jetzt besucht habe, die einzige Gelegenheit, mit meinem Vater nochmal ein Spiel zu sehen diese Saison, also vielleicht das letzte Erstligaspiel auf absehbare Zeit. Und was kriegt man dafür geboten im Gegenzug? Sehr, sehr viel Mangelware. Aber wir haben gesagt, bevor wir direkt mit dem ganzen Negativen anfangen, so einen kleinen Reisebericht, der ist relativ schnell dieses Mal, weil nicht viel Spektakuläres passiert ist. Ich bin, wie gesagt, mit dem Zug hingefahren, war dann immer noch in Müngersdorf, war schon recht früh da, denn ich wollte unbedingt noch mal einen Stadion-Döner probieren. Hat von euch beiden schon mal einer einen Stadion-Döner gegessen in Müngersdorf?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Nein, ich bin immer, wenn ich im Stadion was esse, dann ist es die gute alte Stadtwurst.
Ja, ich eigentlich auch, aber ich wollte mir mal dieses Phänomen Stadion-Döner anschauen. Wobei, ich muss ja zugeben, ich habe ja gedacht, in meiner jugendlichen Naivität, das wäre halt so ein Snack-Döner, also so groß wie ein Brötchen oder so von der Gesamtgröße her. Nö, ist einfach ein Döner. Das ist ein ganz normaler Döner, den man halt dann irgendwie mit so anderthalb Händen halten muss, was jetzt im Stadion gar nicht mal so gut ist, weil du ja noch eine weitere Hand für dein Bier brauchst. Das war dann logistisch so ein bisschen herausfordernd, vor allem, weil es auch sehr wenig so Stehtische gab da.
Wie teuer ist so ein Döner?
Ja, wollt ihr mal einen Tipp abgeben?
6,50 €.
Ich bezahle in Hamburg doch schon zwischen 7,50 und 9 Euro. Ich würde sagen, so zwischen 8,50 € würde ich mal schätzen.
Du bist genau drauf, 8,50.
Nicht günstig, ne?
Aber wie gesagt, bei uns in Hamburg kostet ein Döner auch 7 Euro.
Dafür war es aber dann eine kleine Tasche.
Ja, also das wäre bei uns vielleicht ein Junior-Döner, vielleicht so für dann 6,90 € oder irgendwas.
Warte, ich muss mir das Bild nochmal angucken.
Aber du zahlst ja im Stadion auch für eine Bockwurst mehr als draußen in der freien Marktwirtschaft, insofern. Bisschen Stadionaufpreis ist ja immer, auch bei Bier und so. Ne? Also das sind ja schon Preise, die man dann eher von den Lebenden nimmt.
Boah, jetzt muss ich durch das ganze Spiel nochmal durchscrollen.
Wenn du auf Medien klickst, dann siehst du ja nur die Bilder.
Ja, stimmt.
Mach es nicht, lass es sein.
Bist du Hunger auf Döner? Naja, jedenfalls war der gar nicht schlecht, der Döner. Also du würdest wohl eine solide 7,5 von 10 geben. Dann habe ich noch den Daniel getroffen. Daniel kriegt natürlich eine 10 von 10,
wie immer. Wer ist der Döner-Anbieter?
Poldi,
die Konkurrenz, ne? Die Konkurrenz von Lukas Podolski, also
House of Konkurrenz?
Döner. Ja, ja. House of Döner oder wie die heißen, oder House of,
ah, okay.
House of Kebab, House of Döner. Naja, die Konkurrenz jedenfalls, nicht der Lukas.
Okay.
Krass. Entweder wollte Lukas nicht oder der FC wollte nicht oder keine Ahnung.
Ja, wenn Lukas dann bald Präsident ist.
Ja, dann wird erstmal das geändert.
Ja, zu Recht.
Dann gibt's Mangal, Döner und Poldi-Eis. Und hier diese komische Streetwear anstatt der normalen Fanshop-Utensilien.
Aber ist nicht das, was da jetzt gerade rauskommt, auch so eine Kooperation mit Poldi? Diese.
Meinst du?
Ich weiß
nicht. Nachhaltigkeitsdinger oder was?
Dieses, boah, das hat doch irgendeinen Namen. Der Chat weiß doch, wie diese neuen, diese Dinger heißen.
Diese Retro-Sachen. Irgendwas mit Angel.
Ja, ja, genau.
Ja, ich finde die ja geil. Ihr findet die ja alle scheiße, haben wir im Chat rausgefunden. Ich finde das super geil. Wenn das nicht 100 Euro kosten würde, hätte ich sofort zugeschlagen.
100 Euro?
Ja, oder so. Ist das nicht sauteuer? Armed Angels, sagt der Rubinho.
Dieses Fortuna Düsseldorf-T-Shirt oder was?
Das rot-weiß gestreifte mit dem alten Ford-Logo, wo aber dann statt Ford Köln steht.
Ja.
Finde ich mega. Ja, ich im Rahmen später mal für.
Mecker sind unterschiedlich, Dennis. Deswegen gefällt es dir und mir nicht.
Ja. Müssen wir aushalten an dieser Stelle, würde ich sagen. Ja, ihr merkt, liebe Freunde, wir tun alles, um nicht über das Spiel reden zu müssen. Ich habe jetzt gerade gesagt, der Döner kriegt eine 7,5 von 10.
Gestern war das El Clasico.
Ja, genau. Habe ich gesehen. Barca wurde beschissen. Aber naja, egal. Wenn sie immer im Clasico.
Ja, da steht Döner, der Segen im Tor. Das hat nichts mit Bescheißen zu
tun. Ja, Döner 7 von 10, Daniel 10 von 10. Spiel minus 1 von 10.
Ja, nicht bewertbar, ne?
Ja. Also ich muss sagen, vielleicht erstmal für den Kontext, ich hatte in diesem Club-Sale die letzten verfügbaren Plätze gekauft und bekommen, die ich noch kriegen konnte. Und die waren O11, also da wo Ost quasi an Nord trifft, wo der Gästeblock ist, 30. Reihe. Es gibt 32 Reihen.
Also könnt ihr euch vorstellen, das ist weit oben, ne?
Ja, das waren wirklich Berlin-Olympiastadion-Vibes, wo du in einer anderen Postleitzahl sitzt als die Mannschaft, die spielt. Also das Tor vor der Süd, das Tor, war schon sehr, sehr weit weg. Ne? Also da brauchst schon gute Augen, um irgendwie zu erkennen, was da am Platz passiert. Das andere Tor war natürlich ganz schön. Das war, also das konnte man gut sehen. Vor allem konnte man gut sehen, wenn irgendwie ein Ball zur Ecke rausging, ob das dann Ecke war oder doch eher Abschluss oder sowas. Aber also ich habe noch nie weit weg
gesehen. Hast du schön beide Gegentore gesehen? Mensch, da hast du dich aber gefreut, oder?
Ja, total. Also endlich mal Gegnerstudie live vor Ort. Mhm. Wenn auch irgendwie aus, weiß ich nicht, 300 Höhenmetern irgendwie. Also kann ich jedem nur raten, wenn ihr eine Chance habt, diese Plätze nicht zu nehmen, nehmt sie nicht. Wenn ihr irgendwie an andere Karten rankommt, oder also wir tun, wenn da Leute Dauerkarte haben sollten, tun die mir richtig leid, weil das sind halt echt keine guten Plätze. Echt nicht. Die waren auch nicht so teuer, muss man dazu sagen, jetzt für Köln-Verhältnisse. Also das war der einzige Benefit, aber stellt euch echt vor wie Berlin-Olympiastadion, wo du immer einen Feldstecher brauchst, um zu erkennen, was auf dem Platz passiert.
Ja, ist auf jeden Fall nicht gut.
Ja, naja, aber gut. Jetzt bin ich weit weg von der Südkurve gewesen. Vielleicht kann ja der RW da ein bisschen mehr im Chat zu schreiben oder vielleicht hätte Daniel was beitragen können. Ich fand aber auch vor dem Anpfiff die Stimmung jetzt nicht so, dass du sagst, boah, geil, Hexenkessel und so geile Stimmung wie noch nie. Also so diese letzten Minuten von Bochum haben sich nicht über das Bayern-Spiel rübergerettet in die Anfangsphase vor diesem Darmstadt-Spiel. Ich, wie gesagt, ich war weit weg. Ne? Vielleicht war es in der Süd anders. Da will ich jetzt nicht mir anmaßen, das zu beurteilen. Aber ich habe es von ein paar anderen Leuten auch gehört, die ein bisschen näher dran saßen, dass da noch eine normale Stimmung jetzt war. Also das normale Kessel. Und also ich finde dann, wenn wir jetzt über das Spiel an sich reden wollen, über den Start des Spiels, die Mannschaft ist schon, sie ist reingestartet, dass du gemerkt hast, die wollen das Spiel machen und nehmen die Aufgabe an, die Darmstadt ihnen stellen wird. Das heißt, dass sie eben das Spiel machen wollen. Du hast ja alleine von der Aufstellung her schon gesehen, dass Darmstadt rein auf Konter gestellt hat. Ja, die haben ja Luca Pfeiffer draußen gelassen und stattdessen den ungleich schnelleren Aaron Seidel zum Beispiel als Mittelstürmer gebracht. Das ist ja schon mal ein klares Zeichen. Die haben ja weiter mit ihrer Fünferkette gespielt, obwohl die ja gewinnen mussten. Das war ja auch klar, dass die, wenn die verlieren würden, würden die ja absteigen schon direkt an dem Tag. Das heißt, die mussten ja irgendwie spielen, aber die gewinnen, meine ich. Aber die haben nicht den Eindruck, bei Airbag, die wirklich Ambitionen haben, dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, die wollten erstmal hinten sicher stehen und irgendwie kontern. Ja, turns out. Es reicht gegen den 1. FC Köln. Aber vielleicht, wenn wir auf unsere Aufstellung blicken, hätte Schulle da irgendwas anders machen können in dem Spiel, dass man gewinnen muss? Oder war das schon das Offensivstmögliche, das wir hatten?
Also, ich finde ja, für mich ist es unbegreiflich, wieso Florian Kainz immer immer wieder von Anfang an spielen darf.
Ja, wobei ich da mal fragen würde, wen man hätte sonst bringen können für ihn. Also Meiner spielt ja genauso eine schlechte Saison wie Kainz.
Ja, aber
vorne und dann
genau, was ist, wenn du Finkgräfe 1 nach vorne ziehst und dann mit Paccarada da spielst?
Weil der nicht mal im Kader war.
Der noch nicht mal im Kader war, ne? Also, ja. Also wie gesagt, ich will es nicht an Kainz festmachen, aber er ist der Kapitän. Er ist auch der Spieler, der offensiv mit fast der größten Erfahrung da ist. Und das ist alles schlecht. Also in dem Spiel hat er nicht alleine. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwas Positives aus dem Spiel rausnehmen könnte. Das Spiel war einfach von vorne bis hinten grottenschlecht.
Ja, also ich glaube, ich hätte ihn vor dem Spiel aber auch aufgestellt. Ich glaube, im Spiel, wo ich muss, würde ich doch hoffen, dass Kainz nochmal irgendwie seine ja schon öfter gezeigte Form findet und vielleicht mit Waldschmidt jetzt so einen Anspielpartner hat, der vielleicht was mit seinen Bällen anfangen kann. Aber ich hätte ihn, glaube ich, auch gestellt. Erik, hättest du auch Kainz gestellt? Oh, Erik ist raus, schade. Gut, dann hoffentlich. Ja, wie gesagt, ich finde Linden Meiner die Saison halt auch nicht gut. Paccarada nicht im Kader. Ich will da nicht Dominik Kainz hinten als Linksverteidiger sehen. Also, ja, mehr gibt der Kader quasi nicht her. Außer du stellst irgendwie Damian Downs auf diese Linksaußenposition.
Ja, aber es wäre auch eine Option gewesen. Also, ich meine.
Ja, aber würdest du in so einem Do-or-Die-Spiel wirklich einen total unerfahrenen Bundesliga-Neuling dahinstellen?
Also, wir sagen doch immer, also ich finde, bei Linden Meiner oder bei Florian Kainz, also Linden Meiner hat mich nach der Einwechslung auch wahnsinnig gemacht. Und wenn ich noch einmal hätte Meiner in diesen WhatsApp-Chat schreiben hätte müssen, da hätte ich wahrscheinlich das Handy in den Fernseher geworfen. Ich weiß es nicht. Der Andi 1 FC schreibt gerade schlechter, können die es auch nicht machen. Und genau das sehe ich gerade auch. Also bin einfach unfassbar enttäuscht nach diesem Spiel, weil jeder aus dieser Mannschaft wusste, um was es geht. Und ich finde, in diesem Spiel hat man einfach gesehen, dass diese Mannschaft einfach nicht in der Lage ist, selbst gegen scheiß fucking Darmstadt zu gewinnen.
Also ich bin ja immer der sagt, lass die Jungen ran. Nur man sieht ja gerade aktuell an Finkgräfe, dass man den vielleicht auch ein bisschen schützen müsste gerade.
Aber jetzt mal, also bis auf Chabot hat in diesem Spiel auch keiner eine bessere Note als eine maximal 4,5 verdient.
Das ist richtig. Trotzdem hat halt Finkgräfe beide Tore verschuldet. Ne?
Klar, natürlich.
Leider nicht unter den Teppich gern.
Ist so. Aber da ist er ja einer von vielen.
Ja, klar. Es liegt mir jetzt auch fern, den Stab über ihn zu brechen. Ich denke mir nur, seit dem Tor in Hoffenheim, diesem Last-Minute-Tor, danach hat der FC den ja wirklich jede Medienanstalt der Welt geschleust, hat mit dem irgendwelche Social-Media-Sachen gemacht und so eine Kacke. Er war nicht gut für den Jungen. Das hat ihm nicht gut getan. Das ist halt dieses Ding, ich bin total dafür, die Jugend zu fördern. Ich habe ja immer hier gesagt, Baumgart muss mehr Jugendspieler spielen lassen. Aber du hast auch ein Stück weit einen Fürsorgeauftrag für die. Vielleicht muss man dann manchmal sagen, komm Max, wir nehmen dich mal weg von dieser Linksverteidigerposition. Wir führen vielleicht doch noch mal Paccarada ans Team ran. Du kannst mal offensiv spielen, wo du ein bisschen weniger Verantwortung hast für die Defensive, damit der Junge so ein bisschen aus der Schusslinie rauskommt. Weil du hast ja hier halt auch, siehe Katterbach, ne, so eine Karriere halt in der Hand. Und wer weiß, wie der Junge das verträgt, wenn er jetzt irgendwie für den Abstieg verantwortlich gemacht würde oder sich selber verantwortlich fühlt. Von außen kommt ja dann keine Vorwurf von ihm. Aber weiß nicht. Also ich finde, verheizt gerade, weil er jetzt einfach. Es gibt Unterschied zwischen lass die jungen Leute ran oder mach die jungen Leute zu deinem Go-To-Guy auf der linken Seite ohne Konkurrenz quasi.
Ja, das ist so. Da bin ich 100% bei dir. Ich verstehe es auch nicht. Aber das ist halt, ein typischer FC-Move, ne?
Ja.
Also das ist dieses All-In.
So, ich bin wieder zurück. Hört man mich?
Ja.
Ja, sehr gut. Schön, dass du wieder da bist. Wir diskutieren gerade darüber, ob man Kainz in die Startelf hätte stellen sollen.
Nächste Frage.
Manchmal sagt Schweigen mehr als 1000 Worte. Ja. Aber Marco wollte gerade erzählen, wir reden gerade über Finkgräfe auch noch im Zuge dessen. Und da wollte Marco gerade sagen, dass das ein typischer FC-Move ist.
Ja, also, aber das ist ja dieses, oh Mensch, das ist unser neuer Heiland, das ist genauso das Ding wie, oh Mensch, wir schicken jetzt Thielmann hinten rechts rein.
Ja.
Also
ich glaub, auch da tust du beiden nicht den größten
Gefallen. Tust du keinem einen Gefallen. Also weder den Rechtsverteidigern, die da vorher gespielt haben, wie gut oder schlecht sie es gemacht haben. Thielmann, das ist nicht seine Paraderolle. Das ist ein Verschenken von Potenzial in meinen Augen. Das kann der mal machen, wenn Not am Mann ist, aber ich sehe in Jan Thielmann mehr offensives Potenzial als das, was er da aktuell auf hinten links spielt.
Ja, vor allem das ist auch wieder so ein Ding, ne? Also,
aber hatten wir nicht die ganze Saison Not am Mann?
Ja.
Also, nur Not am Mann.
Eine Zeit lang war halt Ralle plötzlich hier, der, also Rasmus Carstensen, der Go-To-Guy auf rechts. Jetzt ist der raus. Jetzt hat er gar keine Chance mehr irgendwie auf Kader, also auf Startelf-Nominierung oder mal eingewechselt zu werden oder so, weil er jetzt halt der Thielmann spielt. Und ja, ich finde es einerseits gegen Darmstadt okay, dass du einen offensiven Rechtsverteidiger dahin stellst, also jemand, der gelernter Offensivspieler ist, weil du musst ja gegen Darmstadt nach vorne spielen. Aber ich glaube halt, dass der Weg schon sehr weit ist und dass Thielmann dadurch seiner Stärken, und die sind ja am ehesten noch so in den Strafraum ziehen, mit Tempo über die Seite kommen und so, beraubt wird, wenn er immer im Rücken aufpassen muss, dass ihm hier der spätere Torschütze Wilhelmsson da auch nicht davonläuft. Oder Nürnberger, der ja auch gut angeschoben hat. Ja, ich glaube auch, dass man da noch Optimierungsbedarf hätte.
Ja, also wie gesagt, ich tue mich da gerade sehr schwer, überhaupt was Positives
ich finde aus einer 2-0.
Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, Erik. Mach ruhig.
Nee, mach mal zu Ende.
Also, ich kann aus dem Spiel exakt nichts Positives rausnehmen. Nee, gar nichts.
Ich auch nicht. Also ich tue mich da auch sehr schwer. Vor allen Dingen, was mich wirklich sehr, sehr maßlos aufgeregt hat, und das war vielleicht sogar im Stadion noch ein bisschen schlimmer für mich jetzt als im Fernseher, wie schlecht Darmstadt war.
Ja. Also
wir haben jetzt nicht gegen eine Mannschaft verloren, die über sich hinausgewachsen ist, weil sie ihre letzte Chance irgendwie mit Offensivfeuerwerk ergreifen wollte. Darmstadt war unfassbar scheiße. Wie die teilweise 3-2 Konter ausgespielt haben, da haben sich mir als Fußballästhet haben sie mir da die Fußnägel hochgerollt, wie die mit 3 Leuten auf unser Tor zu laufen und den Pass, den sie hätten spielen müssen, genau dem Hübers in die Füße spielen.
Ja, das war aber nach dem 1-0, ne?
Ja. Und auch dieser Flugkopfball von Honsack nach dem.
Ja, völlig blank, ne? Ja.
Aber auch super schlecht von denen halt. Und was mich so maßlos aufregt, die hatten auch kein Defensivkonzept. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, die haben unheimlich griffig verteidigt und haben irgendwie gut verschoben und haben da irgendwelche Abseitsfallen gebaut. Nee, deren komplette Defensivstrategie war, wir finden irgendwo 10 körperlich kräftig gebaute Homo sapiens über 1,80 und wir stellen die in den Strafraum. Also 7 davon.
Ja, aber es hat das dir geholfen.
Das war die komplette Defensivstrategie.
Es hat gereicht.
Ja, genau. Ja, es hat gereicht. Ich wette mit euch, ich biete hier eine Wette an, die wir nicht beweisen können, aber hätten die an dem Tag mit 2 Innenverteidigern, einem Torwart und 7 Schaufensterpuppen gespielt, hätten wir auch kein Tor erzielt. Ja. Wir hätten immer die scheiß Schaufensterpuppen angeschossen und die beiden Innenverteidiger hätten alle Pässe abgefangen, die wir da gespielt haben.
Ja, bin ich bei dir. Also,
das hier war wirklich ein Spiel, wo du halt einfach die Tabellensituation gesehen hast. Ne? Es hat halt einfach gepasst mit den Tabellensituationen. Da spielt der 17. gegen den 18. Und der 18. hat jetzt, der war nicht besser, der war aber effektiver. Der hat halt einfach das Quäntchen Glück an der einen Stelle oder an den 2 Stellen auf dem Fuß gehabt und das war's. Aber es war einfach zu wenig vom FC. Und
da muss man sich ganz einfach
auch die Frage stellen.
Sorry, ich muss eine Sache sagen. Ja, die hatten das entsprechende Glück, aber das Glück auch erzwungen, ne? Also ganz ehrlich, wie viele Schüsse hatten wir in der zweiten Halbzeit aufs Tor? Einen?
Null.
Ja, null.
Aufs Tor keinen einzigen. Schuhe
musste kein Ball. Wir hatten nur den Pfostenschuss von Alidu.
Ja, und selbst der zählt ja nicht als aufs Tor, weil er an Pfosten ging. Also ich weiß nicht, ob Schuhe irgendeinen Ball halten musste im ganzen Spiel. Außer mal so rauskommen bei der Ecke und einen runterpflücken, so, aber keine Ahnung.
Also,
ich glaube, die beste Chance in der ganzen zweiten Halbzeit war dieser Drehschuss von Chabot irgendwann kurz vor Schluss.
Ja, genau.
Der hat auch Stürmer gespielt hat irgendwann. Das ist halt einfach schlecht. Und auch, wisst ihr, wie oft wir im Abseits waren? Gegen eine Mannschaft, die 20 Meter vom eigenen Tor verteidigt hat.
7-mal.
Gebaut hat. 7-mal, genau, ja. 7 fucking Mal. Weil die einfach immer die Pässe entweder zu spät spielen oder die Stürmer so komplett kopflos losgerannt sind.
Ja, ich weiß. Also ich, dieses Spiel hat mich tatsächlich, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe nach dem Bayern-Spiel in den trotzdem hier Chat geschrieben, das war's, wir steigen sang- und klanglos ab und habe dann letzte Woche gedacht, so ey, vielleicht, nachdem wir da getippt haben, habe ich wirklich gedacht, so, ich habe mich wirklich irgendwann da so reinversetzt, gedacht, so, ey, wir können das wirklich noch packen. Wir könnten das wirklich noch packen. Und dann siehst du dieses Spiel in der ersten Halbzeit und also die ersten 20 Minuten, da gebe ich dir Dennis recht, die ersten 20 Minuten, die waren wirklich okay. Aber das ist halt wie, keine Ahnung, wie 18, 19 andere Spiele, die so, du sagst immer, ja, bis zum 16er sah das ganz gut aus. Und nach diesem Pfostentreffer oder Aluminiumtreffer von Alidou kam da gefühlt nichts mehr an. Das waren Pässe der Hölle. Also wirklich unter aller Kanone. Und dann frage ich mich wirklich allen Ernstes, was machen die ganze Woche im Training? Und wo ist das Konzept von Timo Schulz? Ich verstehe es nicht.
Das ist in der gute Frage, weil die habe ich mir, wenn ich halt viel von schon, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich erkenne da nichts. Mir fehlt eine Ausstrahlung, mir fehlt ein Konzept auf dem Platz, mir fehlt irgendwie alles. Also das weiß ich nicht. Er ist kein Motivator, er ist dann vielleicht eher der Taktiker, aber auch das fehlt mir irgendwie, keine Ahnung. Also das ist wirklich das Einzige, was wir mit dem Trainerwechsel erreicht haben, ist, dass sie ein komplettes Gegenteil zu Baumgart haben, nämlich eher einen ruhigen Introvertierten an der Linie, nicht so einen extrovertierten Choleriker. Aber ansonsten haben sie ja nichts erreicht mit dem Trainerwechsel.
Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, ob nicht die Mannschaft diese Ansprache brauchen. Weil ich habe immer das Gefühl, man ergibt sich gerade so in sein Schicksal. Ja, und dann, ja gut, ja, haben wir nicht so gut gespielt. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann euch sagen, hätten wir Samstagabend aufgenommen, ich glaube, meine Ausschläge wären hier nicht mehr im grünen und orangenen Bereich. Ich hätte wahrscheinlich hier komplett rot durchgeschrien.
Also fairerweise muss man sagen, dass Schulle jetzt in seinen 14 Spielen immerhin schon einen Punkt mehr geholt hat als Baumgart in 17 Spielen. Und Schola hat die schlechtere Mannschaft, weil halt Selke, Waldschmidt und Uth ihm weitestgehend nicht zur Verfügung standen. Die Baumgart schon noch.
Aber Uth hat Baumgart auch nicht wirklich zur Verfügung gestanden.
Ja, Uth nicht, aber die anderen beiden halt. Selke und Waldschmidt waren ja.
Aber die auch
Selke
da.
Selke war zumindest zeitweise da.
Ja.
Ja, ich würde behaupten, Baumgart hatte mehr Spiele Zugriff auf Selke und Waldschmidt als das bei Schulle
der Fall. Das mag's sein, ja.
Und was von ihm bleiben wird, wenn er jetzt im Sommer vielleicht nicht mehr unser Trainer sein sollte, weiß ich nicht, dass er zumindest halt einen Max Finkräfe zum Bundesliga-Profi gemacht hat. Das kann ja auf lange Sicht vielleicht noch viel wert sein. Und vielleicht so Spieler wie Alidou und Adamian zumindest so weit hingekriegt hat, dass die Kandidaten für die Startelf sind. Das ist vielleicht der Verdienst, der von Schulle bleibt. Aber ich verstehe trotzdem auch viele Dinge nicht, die da am Platz passieren. Ich will ihn jetzt auch nicht nur hier verteidigen. Alleine, wenn ich mal nur auf Luca Waldschmidt gucke. Luca Waldschmidt ist ja derjenige, in dem wir die Hoffnung projizieren, weil er nun mal auf dem Papier der einzig torgefährliche Spieler ist, den wir haben. Ehemaliger Nationalspieler und so weiter und so fort. Hat auch bei guten Vereinen gespielt, muss mit Druck umgehen können, qua seiner Vita und so. Also das ist so der Hoffnungsträger, den wir haben, was schon viel aussagt über den Zustand des FCs. Aber ich verstehe da nicht, welche Rolle der auf dem Platz gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob der sich irgendwie in seinem Hotelzimmer dann Videos von Harry Kane anguckt und denkt, boah, geil, das kann ich auch, was der macht. Weil Harry Kane ist ja der Stürmer.
Meinst du Schulle oder meinst du Waldschmidt?
Ja, ich weiß nicht, wer von beiden das verbockt. Aber aus irgendeinem Grund tort Waldschmidt immer auf der 8er-Position rum, manchmal sogar auf der 6. Der spielt teilweise tiefer als Erik Martel, so wie das halt Harry Kane immer macht. Mhm. Um sich die Battle zu holen, zu verteilen und dann halt irgendwas einzuleiten damit. Aber Harry Kane hat jetzt den Vorteil, dass er die Bälle dann zu Sané und Musiala und weiß nicht wem spielt, die den Ball halt mal für ein paar Sekunden halten können, bis Harry Kane vorne ist, um den Ball zu verwerten. Da wir aber diese Spieler nicht haben und bei uns jeder Ball direkt ist, hat Waldschmidt gar keine Chance, von der Sechserposition, wo er den Ball erobert hat oder eingeleitet hat, wieder in den Strafraum zu kommen, weswegen der vorne fehlt. Und ich glaube nicht, dass das die Ansage von Schulle ist, dass der so spielen soll, weil Selke spielt ja auch nicht so, wenn er da ist. Selke spielt ja als reiner Stoßstürmer vorne drin. Das ist ja nicht das Konzept dann. Plus, er hat es in der zweiten Halbzeit auch korrigiert und hat Kainz ja auf die Zehen gezogen, damit Kainz eben diese Pässe spielen kann und Waldschmidt da vorne drin bleiben kann. Also das ist, glaube ich, eine Eigenmächtigkeit oder einfach eine Spielweise des Spielers, aber eine, die ich nicht als gewinnbringend finde.
Weiß ich, also ich weiß, also das kann ich, das kann ja keiner von uns wissen, ob es die Eigenmächtigkeit des Spielers ist oder ob es nicht vielleicht, also klar, die Spieler haben ja auf dem Platz auch immer eigene Möglichkeiten einzugreifen. Also ich habe immer das Gefühl, Ich werde das jetzt hier in diesem Podcast ausschreiben. Da kriege ich eine Nachricht in diesem trotzdem hier Gruppenchat von unserem wertgeschätzten Kollegen Daniel. Ich sehe nur ein Bild und dann steht da drunter Grüße an Markus soll ich ausrichten und dann ist das einfach ein Foto von Herbert Reul mit Leverkusen Schal und Fahne. Da denke ich mir so, was ist schon wieder in seinem kleinen, ist der in dem Chat hier drin, der Kleine?
Nein.
Meine Güte. Egal. Ja. Jetzt bin ich raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich angefangen habe, weil ich mich so echauffieren muss.
Also ich ist war auch bei... egal, wir haben genug über dieses Spiel geredet.
Also ich weiß nicht, also ne, ich habe, ne, ich glaube, ich fange war da an, also ich weiß nicht, ob es wirklich eigenmächtig ist und ich habe auch immer das Gefühl, das hat ja teilweise Tigges auch mal eine Zeit lang gemacht, weil einfach die Pässe gar nicht so weit ankamen. Und Selke hat das teilweise auch schon gemacht, dass der sich relativ weit hinten die Dinger selber holen musste, weil die Bälle gar nicht so weit nach vorne kamen von den Leuten.
Ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, das müsste nicht die Aufgabe des Stürmers sein. Nicht bei uns jedenfalls. Mit Harry Kane kannst du das eben spielen. Mit Luka Waldschmidt eben nicht.
Harry Kane hat auch genug Leute um sich herum, die auch Fußball spielen können und auch ja, Tore machen können. Und das, ja, ich bin bei dir, aber.
Wie fandet ihr unseren anderen Dänen, hier den Mittelfeld-Dänen? Christensen?
Fand ich tatsächlich. Ich fand,
der war noch der Beste von allen, ne? Also,
ja. Fand ich jetzt auch von alle denen noch fast mit am besten.
Ja, finde ich auch. Also, man sieht so das Potenzial bei seinen Bällen.
Ich glaube, der hat allgemein. Der hat allgemein das Spiel belebt, wenn man das bei dem Spiel ja von Beleben reden kann.
Ja. Passquote 84%. Ist jetzt für unsere Verhältnisse schon nicht schlecht.
Ja. Also. Mir fehlt immer wieder, ich sag's immer wieder, mir fehlt einfach das offensive Konzept. Ich sehe es nicht. Ich sehe es auch nicht mit dieser Aufstellung. Ich verstehe es nicht.
Tja, wobei ich, wie gesagt, auch nicht wüsste, was er hätte anders machen können in seiner Aufstellung. Ich habe übrigens gerade mal ein bisschen spaßeshalber nachgeschaut. Kainz hat eine Passquote von 92%. Das überrascht mich dann doch ein bisschen. Waldschmidt 57. Ist ein Unterschied. Ja. Adidu 62. Das ist halt der Grund, warum Kainz spielt, ne? Genau diese Passquote. Das ist der Grund. Aber eine positive Sache will ich noch erwähnen zu dem Spiel. Ich finde, wir sollten schon erwähnen, dass Jeff Chabot der Einzige ist, dem du quasi keinen Vorwurf machen kannst.
Nein, ist so. Na, wenn unfassbar.
Die würden, ja, stimmt.
Wenn die alle spielen würden wie der Abwehr-Jeff, dann hätten wir, glaube ich, weniger Sorgen.
Das ist auch der Grund, wieso der nächstes Jahr nicht mehr beim FC spielen wird.
Ist richtig. Aber ich habe ja gelesen, dass Frankfurt an dem
Boot. Das bringt mich ja fast schon... Ja.
Und hab dann die Ablöse gelesen.
Red mal weiter.
Wie kann das denn sein, dass der wieder nur 5 Millionen bringen soll?
Ja, beim Abstieg.
Ja. Weil wir der erste FC Köln sind?
Ja, aber lass mal Jeff Chabot der mit der gleichen eine, der Leistung wird bei...
eine Abstiegsklausel haben.
Ja gut, nee, weiß ich nicht. Angeblich bieten die Frankfurter 5 Millionen, stand da. Aber lass dir mal dieselbe Leistung bei Brighton oder bei...
Ja, aber...
Lass dich Southampton zeigen.
Ja.
20 auch Millionen.
Skiri hat jetzt einen höheren Markt, der da bei uns hatte.
Ja, gut, ja, aber weil er Champions League gespielt hat, ne?
Ja, aber für wie viel? Nee, Champions League nicht, sondern hier Conference League.
Hey, der hat dann Frankfurt Champions League gespielt.
Nein, der ist erst ein Jahr da, dieses Jahr.
Ach ja, der ist ja. Ja, Entschuldigung, ja, ich sag nichts, ich nehme mir alles zurück.
Nein, der hat mit uns und mit Frankfurt beides mal Conference League gespielt. Immerhin. Natürlich Afrika Cup und so hat er gespielt. Vermute auch die WM, ich glaube, da war er auch dabei, glaube ich, mich zu erinnern. Das schon, aber es war ja bei uns zu unseren Zeiten auch schon der Fall. Das ist ja nichts Neues. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie diese Marktwerte sich errechnen. Ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass so ein, wie hieß der, Suyuncu oder so von Freiburg ja, da für 20 Suyuncu. Millionen weggeht. Ja, und so ein Jeff halt dann.
Naja, aber weil ein Suyuncu auch noch irgendwie 3 Jahre Vertrag in Dingsbumskirchen hatte und das ist dann einfach nochmal was anderes, ne?
Ja, ja. Trotzdem, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass bei uns jeder Spieler irgendwie verramscht werden muss.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weil der FC wirklich auch die Kohle braucht und die anderen Vereine das ja auch wissen. Warum sollen die denn mit höheren Marktpreisen oder mit höheren Preisen spielen?
Ja, wird schon sein. Das ist ja genau der Grund, warum Dominik Heinz 2 Jahre Vertrag bekommen hat. weil jeder weiß, in welcher Verhandlungsposition wir sind.
Ja, aber ich glaube, der Mauritz von Keulen hat das genau richtig geschrieben, weil er sonst nicht unterschrieben hätte. Für die erste Liga ist die Ausstiegsklausel bei 9 Millionen. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung war der Marktwert 1,5 Millionen. Ja.
Ja, 9 Millionen fände ich auch vollkommen okay. Also die 9 Millionen finde ich angemessener Preis für jemanden, der so viel Leistung zeigt wie er. 5 finde ich halt sau wenig.
Ja. Ja, aber 5 Millionen bei einem Marktwert damals von 1,5 ist wiederum.
Ja, ist eine gute Steigerung,
klar. Na, also, ja. Ich weiß aber, was du meinst. Ich finde es auch nicht gut, aber so wird es kommen. Wir wissen das alle.
Aber es hilft uns ja nicht weiter, ne? Wenn unsere besten Spieler, vermeintlich besten Spieler, die wir haben, wenn die für so ein Geld weggehen, was kriegen wir denn dann für die anderen Spieler? Kriegen wir ja gar nichts mehr. Da müssen wir wieder drauf bezahlen. Das hilft dem FC ja nicht mehr.
Hm. Ja, das ist so. Aber dieses Thema mit Ablösen würde mich fast zu unserem nächsten Thema auf der Tagesordnung bringen, wenn ihr mit dem Spiel quasi abgeschlossen habt. Weil unser
also ich habe mit der Saison abgeschlossen, ne? Ich habe nicht nur mit dem Spiel abgeschlossen, ich habe mit der Saison abgeschlossen. Ich möchte auch nichts mehr hören. Nee, ich möchte auch nichts mehr hören von ja, und wenn wir jetzt gegen Mainz gewinnen, ey, wenn wir so gegen Mainz spielen, schenken die uns 5 Dinger ein. Auswärts.
Marco, es gibt doch keine Alternative zum Optimismus.
Ja, doch. Doch.
Tja. Ja. Das hat zumindest Christian Keller doppelt gesagt. Ja, lass uns mal über den Elefanten im Raum
reden. Boah, nee, bitte genau. Nicht. Ey, lass uns bitte nicht über Christian Keller jetzt schon reden.
Doch, du darfst gerne deine Kopfhörer rausnehmen und eine Runde spazieren gehen. Erik und ich reden jetzt über Herrn Keller im Doppelpass.
Oh, habe ich nicht gesehen. Schade eigentlich.
Also,
da war so ein netter Tweet von so einem schlauen Menschen, der gezeigt worden ist.
Aus genau dem
Wunder, der Wellen geschlagen hat.
Podcast. Genau. Also, kleiner Disclaimer, ich habe es nur gehört, ich habe es nicht gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, was so Mimik und Gestik und so weiter da noch für eine Rolle gespielt haben. Ich kann also nicht beurteilen, ob Keller wie so ein betröppelter Pudel reingeschaut hat oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich kann nur seine getätigten
ganz Aussagen. Normal, wie er immer. Seine Reaktionen waren so, wie er immer reagiert. Ne? Ein bisschen gläsern gucken und er ist halt rhetorisch gut. Dazu gehört auch Körpersprache.
Ja, aber auf jeden Fall, finde ich, hat er Aussagen getätigt, die zumindest diskussionswürdig sind. Also einerseits hatte man schon ein wenig das Gefühl, dass er die Verantwortung in Richtung der Mannschaft schiebt und irgendwie so ein bisschen verkennt, dass er derjenige ist, der die Mannschaft eben so zusammengestellt hat, wie sie nun mal ist. Selbst wenn man die Verletzten da jetzt rausrechnet. Also er hat es ja nicht geschafft, Ersatz für die zu verpflichten, die halt ersetzen können. Und was ich eine sehr komische Aussage fand, ist das, was er meinte, dass man für 3 Millionen nicht mal mehr, für 10 Millionen nicht mal mehr einen Fußlahm-Spieler kriegen würde. Weil warum schaffen das denn alle anderen Vereine? Warum hat denn jeder irgendein Schnäppchen da drin, was mal einschlägt? Und bei uns gibt es angeblich für 10 Millionen keinen Fußlamm. Also, weiß ich nicht. Sehe ich anders als Sie, Herr Keller.
Ich glaube, weil keiner, der einigermaßen gescheit ist, zum FC gegangen ist.
Ich weiß es nicht. Also es gab so viele ablösefreie Spieler, die nach dem 30.08. keinen neuen Job hatten.
Du hättest durchaus was machen können und vor allen Dingen auch in der Situation, in der der FC jetzt drin ist. Ich glaube, der Merten hat es, glaube ich, gefragt, wieso denn keine Leihspieler jetzt in der jetzigen Situation in den FC dann eine Saison lang weiterhelfen. Und also es war diese 10-Millionen-Aussage, die fand ich auch so plakativ, fand ich die von Keller. Ne? Das war irgendwie so, ich hau jetzt hier einen raus, damit ich keine Gegenargumente bekomme, oder Nachfragen bekomme, aber das ist meines Erachtens nach halt einfach sachlich und fachlich auch falsch. Du bekommst ja für 3 Millionen, bekommst du auch aus unterklassigen Ligen gute Spieler, wenn du ein entsprechendes Scouting hast, die dir weiterhelfen. Vor allen Dingen, wenn du unseren Sturm da jetzt gerade mal anschaust.
Naja, eben. Also guckt euch einfach mal an, was für Spieler Mainz 05 im Kader hat. Da sind richtig geile Kicker dabei. Und die haben jetzt ja auch nicht mehr oder sehr viel mehr Geld als wir. Vielleicht haben die Corona ein bisschen besser überlebt als wir. Das kann sein, die Corona-Pandemie finanziell. Aber die geben jetzt ja auch keine 40 Millionen für.
Und die haben auch immer wieder mal gute Wintertransfers.
Ja, absolut. Guck mal, die haben sich Marco Richter für 3 Millionen gekauft. Der wäre bei uns, wäre der Stammspieler, Marco Richter, wenn er gesund ist. Und 3 Millionen.
Oder Fußlahm nach den Worten des Präsidenten.
Ja, genau. Also wenn ich hier sehe, ich guck mal nur jetzt auf die Transfers hier von Mainz, dann sehe ich, dass die Tom Kraus, Marco Richter, Nadim Amiri, Leihgebühr, und den Mwene für zusammengerechnet 10 Millionen, genau die 4 Spieler für 10 Millionen zusammen. Und von denen ist keiner Fußlahm. Und die hätten alle 3 oder 4 hätten die Problemstellen im Kader des 1. FC Köln behoben.
Ja, aber der Book 11 schreibt tatsächlich was Richtiges, aber ich glaube, man muss dann natürlich auch immer das Jahresgehalt dazu rechnen.
Ja, aber was verdienen denn bei Mainz? Die werden doch da keine Bayer-Leverkusen-Gehälter zahlen.
Nicht. Das kann ich nicht einschätzen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tom Kraus da Euro-Millionär wird im Monat, jeden Monat. Das glaube ich einfach nicht.
Glaube ich auch nicht so ganz, aber ich tue mich, also ich, was mich so unfassbar, dass dieser Spruch Christian Keller bei einer schlechten Saison um die Ohren fliegt, das hätte ihm ja klar sein sollen oder klar sein können. Und dass er dann sagt, ja, das habe ich ja nur gesagt, um die Mannschaft zu motivieren. Junge, halt deine Fresse und geh. Ich sage es hier ganz klar und deutlich jetzt, ich möchte Christian Keller nächstes Jahr nicht mehr am Geisbockheim sehen. Ja. Das Spiel, das Ding ist auserzählt.
Ja, ich bin bei Keller so ein
bisschen. Ja, jein, also ich.
Soll ich dem jetzt noch mal eine Chance geben, es zu verkacken?
Einmal ganz kurz. Also ich habe ja auch im Zuge der Nachspiels da vom FC habe ich ja auch nicht die besten Worte über Christian Keller gefunden. Zumindest habe ich es aber nur in privaten Chats gemacht und habe dann auch einem Freund und auch einem Stammhörer von uns, liebe Grüße Norbert, habe ich auch geschrieben, komplettes Versagen von Christian Keller. Und hab da auch so ein paar Sachen wie Hector und Skiri nicht nachbesetzt, keinen treffsicheren Stürmer und. Und der hat mir dann eine relativ lange Nachricht geschickt, die würde ich gerne einmal als Diskussionsgrundlage hier mal kurz vorlesen. Hallo Erik, im Ergebnis hast du wahrscheinlich recht. Christian Keller hat den Kader falsch eingeschätzt. Dafür muss er die Verantwortung übernehmen. Nichtsdestotrotz hätte ich beispielsweise folgende Thesen vor der Saison für realistisch gehalten. Paccarada ist der beste Linksverteidiger der zweiten Liga und kann die Lücke von Hector in Maßen schließen. Kainz bestätigt seine hervorragende Leistung aus der Vorsaison und übertrifft diese. Ljubicic nimmt das Angebot aus Wolfsburg als Motivation zur Leistungssteigerung aus der Vorsaison und diese noch zu übertreffen. Selke beweist, dass er eine Saison verletzungsfrei durchspielen kann und mehr als 10 Tore garantiert. Ut bleibt verletzungsfrei. Waldschmidt beweist allen seine Qualität als ehemaliger Nationalspieler. Adamian knüpft an seine Qualitäten aus Hoffenheimer Zeiten an. Hussein Basic beweist auch im zweiten Jahr konstant Bundesliga-Niveau und steigert sich. Tigges schafft endlich den Durchbruch. Martel ersetzt Giri als Dauerläufer. So, das war eine. Das relativiert er. Vielleicht hat Christian Keller ähnlich gedacht oder gehofft. Das Ergebnis ist aber dennoch eine desaströse Saison. Beim einfachen Auftragsprogramm mehr Glück, andere Entwicklung der Schlüsselspieler. Siehe oben, hätte es anders laufen können, ist es aber nicht. So, aber es, und dann kommt nämlich eine entscheidende Sache. Es macht jetzt auch keinen Sinn, auf Populisten wie Prestin oder Podolski zu setzen. Und Christian Keller ist eine Personalie, der hochgradig seriös arbeitet und ein echter Fachmann ist. Das kann man über Prestin, Podolski und Scherz nicht sagen.
So, aber da vermischt man doch jetzt zwei Sachen. Da vermischt man doch einmal jetzt den Geschäftsführer Sport und möglichen Vorstand.
Lass uns die Thesen mal einzeln abarbeiten.
Ja.
Sag mal die erste nochmal,
Erik. Paccarada ist der beste Linksverteidiger der zweiten Liga und kann die Lücke zu Hector weitestgehend schließen.
Nee. Muss man fairerweise sagen. Nicht. Doch. Stopp. Fairerweise müssen wir sagen, wir haben den Transfer auch gefeiert in unserer Saisonvorschau-Folge.
Ja, total. Also,
da müssen wir jetzt selber ehrlich mit uns sein. Wir haben das gefeiert. Wir haben darauf hingewiesen, dass der noch nie erste Liga gespielt hat, wie damals die ganzen Kiel-Spieler, das haben wir gesagt. Wir haben auch gesagt, dass St. Pauli Fünferkette gespielt hat und Ballbesitzfußball hatte, was wir alles nicht haben und können. Aber wir haben schon das für einen ablösefreien, guten Transfer gehalten in der Vorbereitungsfolge.
Aber der kann doch nicht Jonas Hector ersetzen. Das Paccarada guter, ablösefreier Linksverteidiger ist. Geschenkt. Aber du kannst doch nicht Paccarada als die 1:1, den 1:1 Ersatz von Hector sehen.
Nein, wir haben damals gesagt, er ist ein anderer Spielertyp
als Hector. Nee, aber du kannst als die beste, genau.
Und jemand, der perfekt ins Baumgart-System, damals war Baumgart noch Trainer, passte, weil der für diesen Flankenfokus steht und dass man eben dann halt ein bisschen justieren muss.
Ja, mach mal die zweite These.
Und Kainz bestätigt seine hervorragende Leistung aus der Vorsaison und übertrifft diese als
Ja, haben wir auch gesagt in der Vorschaufolge. Ne? Wir haben gesagt, wir erwarten jetzt, dass wo Hector und Skiri weg sind, die bisherigen, die so im Schatten von denen waren, wie Hübers oder Kainz, aus der Helden raustreten. Und dass wir haben auch vor der Saison gesagt, dass wir in Kainz einen guten Kapitän sehen, weil er letztes Jahr diese geisteskranke Vorlagenstatistik hatte mit irgendwie 15 Scorerpunkten oder sowas. Also das haben wir vor der Saison auch so gesehen. Marco, hat sie die Sprache?
Ljubicic nimmt Wolfsburg zur Motivation, nee, seine Leistung aus der Vorsaison noch zu übertreffen.
Willst du nichts zu Kainz sagen, Marco?
Ich finde, dass Kainz, wenn man das jetzt mal wirklich über die letzten Jahre sieht, letztes Jahr ein sehr, sehr, sehr gutes Jahr hatte. Aber vielleicht ist das auch halt die Ausnahme und nicht die Regel.
Also ich finde schon, dass der bei uns durchgehend performt hat im Rahmen dessen, dass er Florian Kainz ist und nicht Leo Messi.
Ja, aber war das letzte Jahr eher 110% oder waren das 100%? Und vielleicht ist der jetzt halt bei 70%. Du kannst doch nicht immer sagen, ja, und wenn der das jetzt genau also das ist so, wenn du im Vertrieb Leute hast, die irgendwie ein gutes Jahr machen, weil sie ein bisschen Glück hatten, irgendwie ein gutes Projekt an Land gezogen haben und dann sagst du, ja, aber nächstes Jahr muss der aber nochmal 10% mehr bringen. Was ist denn, wenn er mit dem Projekt aber schon oder mit dieser Arbeitsleistung schon bei 110% auf seines Maximums gelaufen ist?
Dann, ja, das ist das Peter-Prinzip, ne? Das ist das angewandte Peter-Prinzip.
Ja.
Du wirst in deinem Job so lange befördert, bis du die maximale Stufe der Inkompetenz erreicht hast.
Ja.
Und vielleicht ist Kainz halt einfach kein Kapitän.
Genau. Also, ich meine, das sehen wir ja.
Trotzdem finde ich die Annahme vor Saisonbeginn berechtigt, nach den anderthalb Jahren zuvor, dass man es ihm zutraut. Also, zu Saisonbeginn fand ich diesen Schachzug und auch die Annahme, dass Kainz dadurch nochmal besser wird, berechtigt. Und die Hoffnung hatten wir alle.
Ja, also Hoffnung kann man ja auch haben. Nur die Frage ist, diese ganzen Thesen sind ja immer Maximalthesen. Natürlich kann das sein, du hast auch immer mal Jahre, wo vielleicht einige überperformen. Aber du kannst doch nicht immer auch davon ausgehen, dass alle Spieler in deinem Kader überperformen, die ganze Zeit nicht verletzt sind und alles funktioniert.
Aber hier die Thesen sagen ja auch, oder das ist ja genau das Gegenteil. Das sind Annahmen, die man vor der Saison getroffen hat. Und jetzt zum Saisonende hin ist ja keiner der einzigen der 10 Thesen
aufgegangen. Überall ist Gegenteil eingetreten. Genau, aber das
ist natürlich auch ein Scheiße, ne?
Ja, klar. Aber das heißt ja auch einfach, dass der Kader vielleicht gar nicht die Kompetenz und gar nicht die Qualität hat, die man ihm zugetraut hat. Und da müssen sich die Offiziellen, ob das Kessler, Keller, Baumgart und Schulz sich in die Verantwortung stellen und sagen, vielleicht war das doch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Also Schulz von denen am wenigsten, aber Baumgart ist weg. Aber ich finde, man muss da jetzt schon mal drauf gucken und sagen so, ey, wer hat denn diesen Kader zusammengestellt in letzter Konsequenz? Und in letzter Konsequenz ist das Christian Kellers Job. Und an der er sich auch messen lassen
muss. Nein, also das könnten wir gleich gerne mal nochmal, das würde ich gerne nachher nochmal, nachdem wir die Thesen hier analysiert haben, durchgesprochen und wenn wir die bis zum Ende durchgehen, nochmal ansprechen, weil Keller und jeder Zuhörer weiß, dass ich kein Freund von Keller bin, aber Keller hat auch Leute wie Kessler und wie Berg in seinem Staff drin. Und die Frage ist, welche Rollen spielen die? Natürlich steht Keller letzten Endes als Geschäftsführer Sport oben drüber und muss die Entscheidungen mittragen. Welche Entscheidungsvorlagen und Grundlagen hat er denn vorbereitet bekommen von Kessler und von Berg? Das sind halt auch Sachen, die man auch mal besprechen muss.
Bin ich voll bei dir.
Ja, vor allem auf Lukas Berg würde ich sehr gerne mal sehr genau gucken. Da haben wir auch eine Sonderfolge in Planung, wo wir mal genau aufs NLZ und diese ganze Bagage gucken. Aber natürlich hat Erik recht und das hat auch gerade im Chat, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendwer hat es gerade geschrieben, Kessler ist der Kaderplaner und die Rolle wird ein bisschen sehr wenig beleuchtet. Der Kader ist eigentlich die Hauptverantwortung von Thomas Kessler. Ja, aber wir machen mit den Thesen weiter. Wir waren bei der Ljubicic-These, ne, dass der sich von dem Angebot aus Wolfsburg nicht verwirren lässt. Also wie bei Kainz, erstens konnte diesen Absturz keiner voraussehen, den ich bei Ljubicic sogar noch dramatischer finde als bei Kainz, den Absturz. Also ich finde, bei Kainz kann ich zumindest nachvollziehen, wo das herkommt, weil er einfach diesen Kopfballstürmer nicht mehr vorne drin hat, den seine Flanken finden könnten. Während ich bei Ljubicic überhaupt nicht verstehe, was da bei dem los ist. Komma. Aber so oft, wie Ljubicic jetzt immer, Zitat, krank, Zitat Ende, ist, glaube ich, dass da irgendwas im Argen liegt, was wir alle nicht wissen. Also, der verpasst Spiele wegen Krankheit. Ganz viele. Wenn man mal genau nachschaut, wie oft der nicht im Kader nominiert war. Und der war jetzt nicht verletzt, sondern der war immer krank. Und ich glaube, dieses krank ist ein Aushängeschild, um da vielleicht die Privatsphäre des Spielers zu schützen. Weil ich glaube, dass da vielleicht privat oder mental irgendwie gerade was nicht ganz in Ordnung ist bei ihm. Ich glaube, da ist irgendwas für einen.
Irgendwo habe ich mal was gehört. Ich weiß nicht, ob das in einem anderen Podcast war oder wo das war. Irgendwo habe ich mal gehört, dass er privat gerade ein paar Probleme hat. Ich glaube, irgendwie auch beziehungstechnisch, dass da irgendwie was auseinandergegangen ist oder so. Also es kann durchaus sein, dass du da gar nicht so Unrecht hast mit dem, was du gerade vermutet hast, Dennis.
Also ich sag mal so, wenn ein Schüler von mir so oft krank wäre, würde ich da schon mal bei den Eltern nachfragen, ob das wirklich immer Krankheiten sind, immer kleine Grippen oder ob da irgendwas anderes hintersteckt. Ich weiß es nicht. Also ich würde jedenfalls nicht auf Ljubicic im Saisonendsport jetzt bauen. Ich glaube, da sind andere Spieler gerade gefragt. Aber es stimmt, dass man diesen Einbruch vor der Saison nicht
hätte. Ich fasse mal die nächsten beiden Thesen zusammen.
Jo, schieß los.
Also Selke und Ut bleiben verletzungsfrei. Selke garantiert mehr als 10 Tore. Und Ut wird im offensiven Mittelfeld zu einer spielgestalterischen Figur.
Ja, okay, das hätte man besser wissen können. Also bei Ut zumindest. Ich weiß gar nicht, wie oft Selke so verletzt war in seiner Karriere vorher vom FC. Aber Ut, dass der nicht mehr auf die Beine kommen würde, also jedenfalls nicht nachhaltig für 34 Spiele pro Saison, da hätte man drauf kommen können.
Ich finde, gerade bei Marc Uth musste man da jetzt kein Houdini sein, um festzustellen, so, ob das nochmal für Profifußball reichen wird. Also ich meine, wie oft haben wir gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob wir nochmal Marc Uth jemals irgendwo wieder beim FC spielen sehen. Und genau das ist es doch auch. Also.
Ja, das stimmt.
Also, das ist dann sehr, sehr blauäugig.
Okay, die nächsten beiden Thesen könnte man auch nochmal zusammenfassen. Das ist, Waldschmidt und Adamian knüpfen an Qualitäten ehemaliger Tage an. Also Waldschmidt als Nationalspieler und Adamian an seine Qualitäten aus Hoffenheimer Zeiten.
Hatte er in Hoffenheim Qualitäten? Ich glaube, der hat doch in Regensburg eine gute Phase gehabt, aber in Hoffenheim, naja. Also bei Waldschmidt haben wir alle im Sommer gesagt, dass wir das einen guten Transfer finden, der die Kaderbreite und die Spitze vielleicht verstärkt und auch mal spielen kann, wenn Selke verletzt ist. Das ist vielleicht der beste Transfer des Sommers auf dem Papier gewesen. Wenn man sieht, was für ein Profil der Spieler hat, also vor der Saison hatte, dass Waldschmidt irgendwie nochmal an seine alten Tage anknüpfen kann, weil gerade Baumgart ja auch so ein Stürmertrainer ist, der Stürmer besser macht und so. Das hätte man vor der Saison schon glauben können. Bei Adamian fehlt mir die Fantasie auch, weil Baumgart ja keinen Bock hatte, mit dem zu arbeiten. Also das halb, würde ich sagen.
Ja, wobei Adamian zeigt ja jetzt so ein bisschen, dass er ja doch ein bisschen Qualität mit sich bringt. Unter Schulle hat er ja neues Vertrauen, Selbstvertrauen und Vertrauen bekommen. Und das zeigt er ja auch ein bisschen, ne? Unabhängig davon, abseits oder kein Abseits, das Ding vorm leeren Tor muss er reinschießen.
Ja, eben. Also war zwar abseits, aber wie der den da irgendwie fast schon auf die Osttribüne gedroschen hat, statt irgendwie aufs Tor.
Ey, also, seid doch, ich war nur froh, dass das wirklich kein Tor war. Stell mal vor, das wäre ein Tor gewesen und abseits hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr aufgeregt.
Ja, aber den musst du trotzdem
aufs Tor bringen. Ja, klar musst du den aufs Tor bringen.
Das wäre böse geworden.
Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich abseits war, wenn der VAR drauf geschaut hätte. Also ich glaube, das war sehr, sehr knapp. Aber trotzdem, also mir gefällt ja Adamian als Kampfschwein.
Nee, es war deutlich abseits. Auch.
Ja, okay, gut. Dann, wie gesagt, Stadionperspektive von O11 sieht man sowas nicht. Mir gefällt ja Adamian als Kampfschwein gerade. Hat für mich so ein bisschen so die Vibes von Thomas Broich in seiner Aufstiegsphase unter Christoph Daum, wo der auch sein inneres Kampfschwein entdeckt hat. Aber der ist ja vor dem Tor so unfassbar harmlos. Den kannst du ja schießen lassen, da passiert nichts. Den musst du gar nicht verteidigen, weil der eh kein Tor macht. Also, das ist mir für einen Mittelstürmer dann in seiner Kernkompetenz des Toreschießens deutlich zu wenig.
Mhm. Ja, stimmt. Machen wir weiter. Hussein Basic beweist auch im zweiten Jahr Konstanz in der Bundesliga und steigert sein Niveau.
Wer war das? Hussein Basic oder was?
Hussein Basic, ja. Würde ich so unterschreiben.
Ja, ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen mehr von ihm versprochen in seinem zweiten oder dritten, weiß ich gar nicht, zweiten, dritten Bundesliga-Jahr. Der hat so ein bisschen seine Unbekümmertheit verloren. Ne? Das ist dieses Phänomen, was man immer bei Jugendspielern sieht. Die spielen eine Saison sehr unbekümmert, sehr gut. Dann kommt eine Sommerpause und die haben Zeit, das alles sacken zu lassen, nachzudenken, zu reflektieren. Und dann setzen plötzlich die ganzen Gedanken ein. Oh, jetzt kann ich das und das noch erreichen. Wenn ich so und so spiele, dann gibt mir der und der vielleicht ein Angebot oder dann kann ich meinen Vertrag verlängern zu besseren Konditionen oder so. Und irgendwie verlieren die dabei alle dann ein Stück. Das war bei Lukas Klünter zum Beispiel auch nicht anders.
Aber ehrlicherweise kann ich das ein Stück weit ja verstehen. Dass so ein Spieler irgendwann mal auch eine Formdelle hat, auch von mir ist über ein Jahr hinweg. Und nochmal, wir müssen bei Hüseyin Basic immer vor Augen halten, wo der noch vor 2 Jahren gespielt hat. Nämlich in der scheiß fucking Oberliga.
Ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, das siehst du dem auch körperlich immer noch an.
Genau.
Das ist mir jetzt in dem Darmstadt-Spiel extrem aufgefallen. Darmstadt war uns körperlich unfassbar überlegen. Die haben teilweise so oft einfach FC-Spieler abtropfen lassen, einfach Arsch rausgestellt. Dann ist der FC-Spieler davon abgeprallt, wie so ein, weiß ich nicht, wie die Costa Concordia oder so. Oder wie das Ding hieß, dieses Kreuzfahrtschiff da. Also, weiß ich nicht. Das hat mich alles nicht so ganz überzeugt, körperlich, bei vielen FC-Spielern. Damian ist ja auch eher so ein Schlacks, ne? Das ist ja auch nicht so die Kraftmaschine. Und da war Darmstadt uns einfach überlegen. Kann man nicht anders sagen. Die haben uns wirklich teilweise einfach körperlich abgekocht. Da hat auch Finkgräfe seine körperlichen Grenzen aufgezeigt bekommen. Das ist ja das, was Baumgart immer moniert hat. Nur dass Baumgart das halt über alles gestellt hat, immer diese Körperlichkeit. Und nicht bereit war, den eher technischen Spielern dann trotzdem eine Chance zu geben. In Spielen, wo es vielleicht eher auf Technik ankommt als auf Körperlichkeit. Und wenn ich jetzt lese, dass der in Hamburg den Dompe nicht spielen lässt, weil der körperliche Defizite hat, ja, weiß ich Bescheid.
Ja. Ja, es verwundert uns jetzt alles gut, nicht. Ne?
Dann, Thielmann bleibt verletzungsfrei.
Ja, hat er geschafft, nach der einen Verletzung.
Und schafft endlich den Durchbruch, indem er auf eine Anzahl von Scorer- und Trefferpunkten kommt.
Ja, hat er nicht geschafft.
Ja, aber... Ja,
weder noch, ne? Weder Scorer-Punkte noch Treffer. Also Treffer hat er, glaube ich, ein, aber Scorer hat er, glaube ich, was hat er da? Was vorbereitet, da hätte auch mehr kommen können, finde ich. Aber er hatte meines Erachtens nach, hat Thielmann natürlich auch einen total unglücklichen, der hat ja jede Woche, der war Neuner, der war Achter, der war Zweier, der war ja überall, auf allen Positionen war der mal irgendwo zu Hause. Ja, genau. Das ist schwierig, diese These da irgendwie zu bewerten.
Ja, für einen Offensivspieler finde ich in seinem Gesamteinsatz das alles zu wenig
auf. Ey, ganz ehrlich, wir haben 23 Tore geschossen. 23.
Ja. Aber ich meine jetzt, selbst wenn du dir seine 100, was, 3 Bundesligaspiele oder wie viel er hat, anguckt, selbst wenn du jetzt die Rechtsverteidigerspiele abziehst, ist das halt mit 8 Toren zu wenig oder 9, wie viel er hat. Ist zu wenig. Und das wird uns nächstes Jahr mit Tim Lemperle auch nicht anders gehen. Der trifft ja in Fürth auch nichts. Also wir werden auch nächstes Jahr darum strugglen, irgendwen zu finden, der in der zweiten Liga dann, oder in welcher Liga auch immer, Tore schießen kann. Und ja, vielleicht tut sich ja ein Uwe ein bisschen leichter in der zweiten Liga, aber man kann, glaube ich, ohne ihm zu nahe zu treten, festhalten, er ist kein Podolski, was die Abschlüsse angeht.
Wisst ihr, jetzt dürft ihr mal kurz raten, wer der Spieler mit den meisten Scorern bei uns ist.
Boah, lass mich mal überlegen. Scorer heißt Tore und Vorlagen
addieren. Tore und Selke. Genau, Tore und Vorlagen.
Könnte Selke sein, ja.
Nee, es ist Florian Kainz. Aber der hat 3 Tore gemacht. Waren das nicht 3 Elfmeter?
3 Elfmeter. 2 gegen Gladbach und einen irgendwann.
So, also zieh die bitte ab. Dann ist es Selke mit 6 Toren. Ja. Dann kommt Alidou mit 4 Toren, dann kommt Walsch mit 4 Toren. Das heißt, unser... Ja, nee.
Na, guck mal, da müssen wir Kritik an Kainz noch zurücknehmen.
Ganz Topscorer, ruhig, Marco.
Weiterhin Topscorer.
Ja, aber der ist Topscorer mit 7 Scorern. Ja,
vor allen Dingen...
Pass auf, ich gucke jetzt einfach mal nach Darmstadt. Ja, da hat fucking Tim Skarke 10 Scorer.
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, selbst in Mainz, Johnny Burkhardt, der irgendwie... Weiß ich nicht, 20 Spiele lang verletzt gefehlt.
Der hat 17 Spiele, der hat die Hälfte seiner Spiele gemacht.
Weiß ich. Und hat 6 Tore und irgendwie 2 Vorlagen oder sowas.
VfL Bochum, Kevin Stöger, 14 Scorer. 14.
Ja, ist halt so. Und du willst gar nicht bei Heidenheim gucken. Das macht dich nur traurig. Also.
Boah, ey, wahrscheinlich hier, wie heißt der? Jan-Niklas Beste, 19 Scorer. Ich kotze im Strahl, ey.
Kleindienst.
15.
Ja, selbst der hat 8 Tore, ne? Tim Kleindienst.
11. 11.
Tim fucking
elf Tore. Tore.
Okay, 11. Okay, 11 Tore.
Der hat die Hälfte unserer Tore, oder?
Der Inbegriff des Zweitligastürmers, Tim Kleindienst, hat 11 Tore. Und wir haben
die Hälfte unserer 23. Tore. Die Hälfte. Ja. Junge, ey.
Und du hättest halt vor der Saison auch einen Tim Kleindienst kaufen können. Für weniger als 10 Millionen. Hätte ich nicht getan, ne?
Aber den hättest du mit 3 Millionen bekommen.
Ja. Selbst, ich habe gerade nachgeschaut, Bochum hat für Bernardo 600.000 Euro bezahlt für Bernardo. Das musst du ja mal reintun. 600.000 Euro. Und angeblich gibt es keine Fußlaben für unter 10 Millionen. Also,
ja, ja.
Gut, komme ich noch zur letzten These. Martel ersetzt Giri als Dauerläufer und Mittelfeldmotor. Ja, hat er gemacht in meinen Augen. Aber Skiri hat auch noch ein bisschen mehr als nur Dauerläufer und Mittelfeldmotor ausgezeichnet. Skiri hat nämlich einen tollen Spielaufbau auch mitgehabt. Der ist bei den kurzen Abschlägen nach hinten gegangen und hat das Spiel mit aufgebaut und schnell gemacht. Und da fehlt Martel halt einfach noch, auch aufgrund seines jungen Alters, die Erfahrung in meiner.
Ja, und ansonsten lasse ich die These gerne so stehen. Skiri geschossen hat, fehlt natürlich jetzt auch, logischerweise.
Aber, ja, und also. Und man muss ja auch sagen, Skiri konnte ja auch, also Martel war ja neben Skiri Zweiter. Das heißt, du brauchst ja dann noch einen, der halt neben Martel dabei ist. Das vergisst man, glaube ich, auch noch, ne? Also, weil Martel hat diese Rolle des zweiten Sechsers ja auch gut gespielt. Und das ist wie, weiß ich nicht, ich versuche gerade hier irgendwelche Comicfiguren, wo der, wie heißt nochmal der vom Batman, der Robin? Okay. Also es gibt auch keinen Film, wo Robin die Hauptfigur ist, soweit ich weiß.
Ja, gibt eine TV-Serie, aber lass uns nicht ins Detail gehen.
Ja, aber der auch ja, nicht so gut wie das Original. Ne?
Natürlich nicht. Die Sache ist halt die, natürlich kann Erik Martel Skiri mal situativ irgendwann ersetzen, in einem Spiel oder zwei oder drei oder zehn. Aber das ist genau wie bei Finkgräfe gerade. Du kannst halt einen 21-Jährigen nicht zu deinem Go-To-Guy im Mittelfeld machen, weil du keinen anderen Sechser im Kader hast. Also Holding Six, wie Thomas Tuchel sagen würde, defensiv denkenden Sechser. Das ist ja Ljubicic auch nicht. Du kannst nicht diese verantwortungsvolle Position ganz alleine auf die talentierten Schultern von Erik Martel ablegen. Und das ist keine Kritik an Martel, überhaupt nicht. Aber der Junge ist 21 und der hat natürlich eine tolle Zukunft vor sich und kann irgendwann die gesuchte deutsche Holding Six sein, die jeder gerade haben will. Aber der ist halt einfach noch nicht fertig. Skiri war ein fertiger Spieler und Erik Martel ist ganz, ganz, ganz am Anfang seiner Karriere, hat wirklich eine tolle Karriere bis jetzt. U21-Kapitän für Deutschland, alles geil, aber der ist nicht der Typ, der über 34 Spiele jetzt schon die Leistung bringen kann, den Elie Skiri hier für 4 Jahre lang gebracht hat. Oder 3 Jahre von den 4 Jahren, das ist halt zu blauäugig gedacht. Der hätte irgendeinen erfahrenen Sechser gebraucht an seiner Seite, von dem der lernen kann, an dem er sich aufrichten kann. Dann kann auch mal der eine spielen, mal der andere. Dann kriegt Martel mal eine Pause. Und ja, der ist halt einfach noch nicht derjenige, der da im Mittelfeld 34 Spiele lang die Strippen ziehen kann.
Ja, das ist so. Bin ich zu 100% bei dem.
Genau, das waren die 10 Thesen von Norbert. Vielen ja, Dank, Grüße. Liebe Grüße nochmal. Ja. Und dann hatten wir es ja eben schon einmal angeteasert. Ich würde gerne an der Stelle jetzt auch mal über die Personen Berg und Kessler sprechen, im Kurzen. Und Berg wird ja dann, hast du ja eben schon angeteasert, bisschen detaillierter irgendwann auch mal noch folgen. Ja. Dennis. Ja. Was haltet ihr von der Arbeit von Thomas Kessler? Ich gar nichts.
Also, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was die dezidierten Aufgaben der entsprechenden Personen sind. Also Berg ist Leiter Nachwuchsleistungszentrum und Bindeglied zu den Profis und Kessler ist was? Kaderplaner.
Mhm.
In letzter Instanz, Berg können wir da mal erstmal vorsichtig ausklammern für diese Saison, weil ja, es wird vielleicht für diese nächste Folge, übernächste Folge vielleicht interessant werden, wann wir sie machen werden, wissen wir ja noch nicht. Aber für mich ist es ein Zusammenspiel zwischen Keller und Kessler. Ob jetzt Keller 40%, 60%, 30%, 70% daran trägt, ist mir gefühlt scheißegal. Der hat in letzter Instanz dafür den Hut auf. Und dann ist es auch seine Aufgabe als Geschäftsführer Sport zu sagen, müssen wir, also sehe ich nicht so hier, Thomas, hier, was du da machst, sehe ich nicht ganz. Ich nehme auch Steffen Baumgart da auch vor der Saison nicht aus der Verlosung raus. Wir wissen alle nicht, wie die genauen Abläufe zwischen Baumgart, Kessler und Keller waren. Und deswegen tue ich mich da ganz, ganz, ganz schwer, einem den schwärzesten Peter zuzuschieben.
Ja, aber die Sache bei beiden ist doch, also bei Lukas Berg und bei Thomas Kessler ist doch, es gibt nichts, was die beiden befähigt für ihren jetzigen Job. Das fasziniert mich an diesem Fußballbusiness so ungemein, dass es reicht, dass du früher gut darin warst, gegen den Ball zu treten oder im Fall von Kessler einen Ball zu fangen. Und auch da ja nicht Weltklasse
warst. Aber der ist eine Kölsche Jung.
Er ist eine Kölsche Jung, der kennt den Verein, der lebt den Verein. Den kannst du ja als, keine Ahnung, Mr. Kabine einstellen, der dafür gute Stimmung sorgt und das Würstchengrillen von Andi Menger übernimmt. Aber was in seiner Vita qualifiziert den Mann, Kaderplaner eines Erstligisten zu sein und Wohl und Wehe eines Vereins, die ja nun mal mit der Kaderqualität steht und fällt, zu verantworten? Wo hat der vorher schon mal gearbeitet in dem Bereich, dass der in so eine verantwortungsvolle Position kommen durfte? In der normalen freien Wirtschaft würde niemand sein mittelständisches Unternehmen, außer vielleicht der Vater seinem Sohn, ohne irgendeine Vorerfahrung geben. Wir Lehrer müssen 10 Jahre studieren und noch 2 Jahre Ref machen, bis wir überhaupt irgendwelchen Kindern 1+1=2 beibringen dürfen. Und im Fußball reicht es, dein Karriereende zu verkünden und vielleicht ein halbes Jahr zu hospitieren irgendwo. Und dann kriegst du plötzlich da die Schlüssel zur Stadt ausgehändigt. Und das will mir einfach nicht in den Kopf. Das muss gar nicht mit der Personalie
Kessler zusammen. Vorsicht, ganz so ist es ja aber auch nicht.
Sondern?
Du hast ja trotzdem auch eine gewisse Berufserfahrung, die du in deiner aktiven Zeit mitbekommst. Du bekommst die Verantwortlichen mit, du bekommst die Trainer mit. Beim 1. FC Köln viele Trainer, viele Verantwortliche. und da lernst du da ja auch schon mal ein bisschen was dazu.
Ja, aber und, ich war auch
Kessler, 13 Jahre Schüler. Kessler, okay, er war jetzt nicht weit weg.
Ich war 13 Jahre Schüler in der Schule, da brauche ich doch keine Lehrer.
Ja, aber mit dem die Aufnahme und das Abgucken der Arbeitsfähigkeiten eines Lehrers bei Schülern ist aber nochmal ein bisschen anderes, als wenn du als aktiver Fußballer da stehst. Du bist auch in einem anderen Alter drin. Und die wissen ja teilweise auch schon, dass sie nach der aktiven Karriere in die offizielle Funktion irgendwo reinrutschen wollen. Dann bist du ja auch schon anders mit dabei. Also ganz so, es ist nicht, du hast nicht ganz unrecht, du hast aber auch nicht hundertprozentig recht mit dem. Die lernen schon das Business, das Netzwerk, die Leute und so weiter. Hast du, wenn du aktiver Profi warst, hast du auf jeden Fall schon.
Ja, also für mich ist das noch nichts, was dich für leitende Funktionen prädestiniert. Von mir aus, nimm erstmal irgendeinen Fünftligisten mit deiner Erfahrung, arbeite dich langsam hoch, schaff dir eine Reputation und auch ein anderes Netzwerk als nur mit deinen Spielerkumpels und dann kriegst du den Posten vielleicht. Also in der Hinsicht ist ja zum Beispiel Keller schon deutlich qualifizierter als Kessler, weil ja Keller zumindest halt diese Stahlbadschule ja in Regensburg und wo der noch vorher war, durchlaufen hat. Also da sehe ich schon nochmal Unterschiede in der Qualifikation. Und das kannst du ja durch alle Reihen durchgehen. Ich weiß ja nicht, was zum Beispiel so ein Horst Held dazu qualifiziert hat, dann Sportgeschäftsführer zu werden, nur weil der mal bei Schalke ein Zehner war. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und Lukas Berg ist sogar noch ein schlimmerer Fall. Ne? Der war ja irgendwie Praktikant und wurde dann von nix aus der Hüfte raus mit, wie alt ist er, 28 oder sowas, zum NLZ-Leiter, was ja bei unserer Situation eigentlich so mit der neuralgischste Posten von allen ist. Und da sitzt jetzt halt irgend so ein, weiß ich nicht, 30-Jähriger, den ich auch vom öffentlichen Auftreten her gar nicht mal so glücklich finde, der halt vorher Praktikant der Geschäftsstelle war. Das wirkt halt schon eher nach der kostengünstigen als nach der qualifiziertesten Lösung. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da vielleicht irgendwann Leute wie Rutenbeck oder Frank Schäfer, der ja in den Verein zurückkehrt, dass die da eher den Daumen drauf haben.
Das glaube ich auch, dass der Frank Schäfer da vielleicht auch wieder mit Perspektive rangeführt werden soll.
Also gerade dieses Thema Lukas Berg, das sollten wir uns tatsächlich für die nächste Woche mal auf die Fahne schreiben. Ja. Ich persönlich finde es ganz, ganz schwer. Ganz ehrlich, ich möchte Christian Keller nicht mehr, wenn wir wirklich absteigen, möchte ich Christian Keller nicht mehr hier sehen.
Ja, also ich habe zu Keller eine sehr ambivalente Meinung. Ich glaube, wenn der in den Werle-Jahren, in den Jahren, wo Alex Werle bei uns Geschäftsführer Finanzen gewesen wäre, wenn da statt Werle Keller rein für die Finanzen verantwortlich gewesen wäre, also nicht Kaderplanung, würden wir heute besser dastehen.
Aber Keller ist doch dafür gar nicht. Also Keller ist doch Geschäftsführer Sport. Das ist, als wenn ich, dir bei dir den Hausputz machen soll und nebenbei dein Zimmer streiche. Du kannst sagen, Mensch, du kannst zwar nicht malen, also du kannst zwar hier die Wände nicht streichen, aber dafür hast du es ganz gut gemacht.
Nee, das stimmt ja nicht, weil Keller hat ja einen wirtschaftlichen Background. Der kommt ja aus der BWL eigentlich. Also der ist jetzt nicht ungelernt.
Dann sitzt der aber vielleicht beim FC an der falschen Position.
Ja, das Gefühl habe ich nämlich wirklich. Also ich glaube, der wäre besser als das was der Rehe gerade macht, als Sparmeister. Ich glaube halt, wenn du ihn hast und dann vielleicht so einen eher zur Übermut neigenden Sportdirektor, so Horst Held, Armin Fee, ich hau hier mit den 5-Jahres-Verträgen um sich. Wenn die beiden Pole sich miteinander irgendwie austarieren müssen, sich immer in der Mitte treffen müssen, käme da vielleicht sogar was Gutes bei rum. Weil dann hast du halt nicht diese komplett wilden Ausgaben, die da Armin Fee mit Alex Werdes Genehmigung getätigt hat. Aber du hast auch nicht diese Ambitionslosigkeit und diese ganzen, ja, wie hat jemand mal so schön gesagt, diese NPC-Transfers von Christian Keller. Ich habe da heute auch mit dem P-Rod lange drüber geredet. Und wir sind alle beide zu dem Schluss gekommen, dass Keller in seiner ganzen Personalpolitik eine Sache eint. Der neigt sehr stark dazu, eher ruhige, besonnene, vielleicht ein bisschen profil- und charismalose Leute einzustellen. Sowohl auf den Funktionärsposten als auch als Spieler. Der will so Leute, die nicht das interne Klima durcheinander bringen, die nicht so da Unruhe stiften durch allzu viel Anecken oder durch Ecken und Kanten. Deswegen war auch klar, dass der mit Baumgart vielleicht nicht das allerbeste Match bilden würde, mit so einem dauerunzufriedenen Mecker-Rentner wie Baumgart. Und der stellt immer so Leute ein, die halt so ruhige, sachliche, seriöse Arbeiter. Und vielleicht fehlt uns so ein Matthias Sammer-Typ im Verein, der auch mal die Finger in die Wunde legt.
Vielleicht ist das so, ja. Ja. Ja, ich.
Und bei Spielern ja auch, ne? Also klar kannst du Christensen verpflichten. Der freut sich seines Todes, dass der im FC einen Vertrag bekommen hat. Für den ist das der große Step. Der wird halt nie im Leben aufmucken, wenn er sich auf die Bank setzen muss, weil der halt einfach ein Nobody aus Dänemark war, der jetzt halt irgendwie beim Bundesligisten da rumkicken darf. Aber der wird halt auch kein Anführer werden deiner Mannschaft, weil die vom Personal, vom Naturell her alle eher so Richtung Harmonie und Ruhe und wenig in den Vordergrund spielen, sich in den Vordergrund spielen. Also da muss man ja Jeff Chabot schon als die ganz große Ausnahme benennen, die er da geholt hat, als jemand mit Leaderqualitäten. Aber alle seine anderen Transfers sind für mich jetzt eher so, ja, böse gesagt, Mitläufer und keine Anführer auf dem Platz.
Ja.
Ja, es ist eine sehr ruhige Mannschaft, die wir haben, definitiv. Also ja. Das ist mir auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen, dass wir da Wortführer haben können, die auch mal so wie selten auch mal in die Finger in die Wunde legen können. Und da bin ich komplett bei dir bei der Analyse, Dennis, das passt eigentlich ganz gut.
Ja, aber ich finde auch nicht alles schlecht, was Keller macht, damit es hier nicht falsch rüberkommt. Also hier im Chat werden Sachen geschrieben, die ich komplett unterschreiben würde. Erstens finde ich schon mal gut, dass Keller sich zumindest stellt, dass der den Auftritt da im Doppelpass nicht abgesagt hat, sondern dahin geht und immer versucht, alles zu erklären, die Leute auch für seinen Weg mitzunehmen. Hat er auch bei diesen ganzen Fan-Talks da und Mitgliederversammlungen, so hat er ja auch immer alle Fragen beantwortet und so. Der duckt sich nicht weg. Finde ich schon mal gut. Das kann man ja zum Beispiel über den Vorstand nicht sagen, dass der sich nicht wegducken würde. Der ist ja vermisst wahrscheinlich irgendwie. Da hängen bestimmt irgendwie Steckbriefe in Köln aus. Haben Sie diesen Mann gesehen? Und dann so ein Bild von Werner Wolf. Also, keine Ahnung,
noch?
Keine Ahnung. Wenn der vor 3 Wochen gestorben wäre, würde keiner wissen.
Also zumindest bekommt man einen tollen Newsletter, wo ich mir denke, so vielen Dank für nichts.
Ja.
Also, Lil Kercher schreibt ja auch viele richtige Sachen. Liest du den
Newsletter
gerade
noch?
Ich habe ihn überflogen und dann habe ich mir gedacht, was für eine Lebenszeitverschwendung schon wieder.
Ich kriege den gar nicht. Ich bin auf der Blacklist irgendwie. Aber Kessler hat es ja geschafft, uns Geld einzusparen. Viel, viel Geld einzusparen.
Der Keller,
hat den klaren Auftrag. Ja, Keller. Der hat den klaren Auftrag bekommen, dass hier die Ausgaben um ein Drittel zu senken. Das hat er geschafft. Also er hat es geschafft, uns weitestgehend schuldenfrei zu bekommen, nachdem wir nach Corona und nach Armin Fee und nach Horst Held und nach Alex Werle, also die 4 großen Naturkatastrophen des 1. FC Köln, ja quasi finanziell am Boden waren, hat er uns halt wirtschaftlich schon saniert, nur halt auf Kosten der Kaderqualität. Und ich frage mich eben immer noch, ob ein Abstieg wirklich, wirklich, wirklich günstiger wäre, als ein bisschen ins Risiko zu gehen. finanziell.
Die Frage hat er im Dopa aber auch gestellt bekommen. Und da hat er sich auch dann mehr oder weniger, hat er gesagt gehabt, du hattest eigentlich nur die Möglichkeit, entweder gehst du ins Risiko oder du gehst, versuchst die wirtschaftliche Überleben zu sichern. Und da gibt es eigentlich nur eine Meinung, die teile ich im Übrigen auch, wenn es ums wirtschaftliche Überleben geht, das auch zu sichern und ohne Risiko zu gehen. Und er hat hier im Dopa jetzt auch das erste Mal wirklich auch so, zumindest das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, gesagt gehabt, es war von Anfang an klar, dass mit dieser Mannschaft, so wie die zusammengestellt ist, nichts mehr als nur der Klassenerhalt das Ziel sein kann. Ich meine, das hat er vor der Saison ja auch nie so deutlich geäußert.
Ja,
also das heißt, er redet da jetzt auch schon mit klaren Fakten.
Angeblich hat der Baumgart sogar von Europa geredet, aber das hat er schon wieder dementiert. Nur ich habe jetzt die 11 Freunde gelesen und die zitieren wiederum den Kicker und haben mal so ein paar Zahlen recherchiert. Der Abstieg, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Abstieg stattfinden wird, dann hat der Kicker Folgendes ausgerechnet. Ich lese mal vor, laut 11 Freunde hier. Um 29 Millionen Euro, so hatte die Rechercheure des Fachmagazins Kicker errechnet, würden die TV-Einnahmen geringer ausfallen als in der laufenden Saison, wenn der 1. FC Köln absteigen müsse. Ein Rückgang um fast 2/3 der gesamten Medieneinnahmen, der dem mit 55 Millionen Euro verschuldeten Verein einmal mehr ins Kontor treffen würde. Dann, dass seine Imagewerte, also die von Keller bald noch weiter sinken, ist denkbar. Denn sollte der FC absteigen, fallen nach Berechnung des Kicker neben den 29 Millionen Euro Einbußen beim TV-Geld auch 6,5 Millionen Euro Einnahmen aus Sponsoring und Hospitality weg. Ja, das heißt, 29 plus 16 sind 45 Millionen Euro, die du weniger einnimmst. Demgegenüber muss man rechnen, dass die Stadionpacht sich verringert. Also du zahlst weniger für Stadion in der zweiten Liga. Und vermutlich werden ein paar Spieler im Vertrag stehen haben, dass sie in der zweiten weniger Geld bekommen als in der ersten. Der musste wieder entgegenrechnen, dass die dafür mehr Punkteprämien wahrscheinlich kriegen werden, als mit 23 Punkten in der ersten Liga, oder wie viel wir da haben. Ja, aber das ist immer noch ein Defizit von 40 Millionen Euro oder von 35 Millionen von mir aus. Und das hätte man vielleicht mit 2-3 Transfers vermindern können.
Aber glaubst du, aber auch diese zwei, ich bin bei dir, Dennis, ich weiß, was du meinst und ich gebe dir grundsätzlich recht. Aber selbst 2 oder 3 Transfers hätten genau auch dazu auch führen können. Also diese 2, 3, also du hast nie einen Transfer, der dir eine 100%ige Garantie auf Erfolg gibt. Nie.
Nö, gibt's natürlich nicht. Trotzdem kannst du die Wahrscheinlichkeit halt erhöhen.
Oder du zerschießt dir den Kader noch mehr.
Ja, kann es schlechter werden als Platz 17 mit 23 Punkten, wie viel wir da haben.
Ja, das kann der gleiche Tabellenplatz sein mit noch mehr Ausgaben und einer noch schlechteren Bilanz.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich sehe, dass da Jan-Uwe Thielmann im Sturm spielen musste, glaube ich, da hätte man schon mit ein bisschen mehr Knips an Mentalität kriegen können.
Dass der Kader auf Kante genäht war und da viele Eventualitäten, das haben wir vor allem bei diesen Thesen doch gehört, das ist doch, ne, da muss man vom Maximum ausgehen.
Na eben. Man kann ja nicht Transfers ausschließen, weil man sagt, naja, die bringen uns vielleicht ja auch nichts. Also nach der Logik kannst du ja nie wieder Spieler
holen. Das ist richtig. Das ist auch wieder richtig. Ja.
Gut, dürfen wir im Sommer eh nicht. Insofern, also, das Problem stellt sich nicht. Aber nein, aber die Sache ist doch die, wenn wir jetzt über Keller und Keller raus und blablabla reden, müssen wir doch folgende Frage stellen. Ist Keller der Mann, der am 1. Januar 2025, wenn wir wieder Spieler kaufen dürfen, einen Plan haben wird, um uns dann aus der Bredouille in der entweder ersten oder zweiten Liga mit seinen Transfers rauszuholen im Winter, in der Wintertransferperiode?
Puh.
Darauf kommt
schwer. Das ist vielleicht, ich könnte mir beides vorstellen.
Das ist vielleicht die entscheidendste Transferperiode der Vereinsgeschichte. Also ich will jetzt nicht komplett schwarz malen hier. Ich werde gleich noch ein paar Sachen anführen, die mir ein bisschen Optimismus geben. Aber wenn wir wirklich da stehen, wo Schalke jetzt stehen sollte in einem Jahr, also zweite Liga irgendwo so um Platz 14 rum oder irgendwas, keine Ahnung, dann ist diese Transferperiode Winter 25 die wichtigste Transferperiode der gesamten Vereinsgeschichte, weil die darüber entscheiden wird, ob du in der zweiten Liga zumindest drin bleiben darfst oder den bitteren Gang von Bielefeld und Duisburg antreten musst in die dritte Liga und davor 1860 und Aachen und so. Und ja, Meine große Angst ist, dass Keller jetzt zwar ein Jahr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, dass für diese Eintransferperiode, dass die sitzen muss, aber dass dann eben trotzdem nur Christensen und Carstensen und ja, die alle heißen, kommen werden.
Ich kann dir darauf keine seriöse Antwort geben, weil A, ich nicht weiß, wen wir bekommen könnten.
Ja, weiß ich auch nicht. Also ja, man muss zugeben, es ist jetzt nicht das attraktivste Amt im deutschen Fußball gerade, den einzigen Profiverein mit Transfersperre zu übernehmen. Das muss man schon ehrlicherweise anmerken. Andererseits gibt es auch genug Leute, die sich für einen Job beim 1. FC Köln die Finger lecken würden und die da auch wissen, dass sie nur ein halbes Jahr überstehen müssen und dann wieder einkaufen dürfen. Und die kriegen ja immerhin vom Keller einen wirtschaftlich gesunden Verein übergeben dann.
Ja, ich weiß RW, es noch nicht.
Ich habe gesagt, der einzig deutsche.
Ist der FC wirklich wirtschaftlich schon so gesund?
Ich
glaube nämlich nicht, dass der FC wirtschaftlich schon so gesund ist.
Also in dem Artikel, den ich gerade vorgelesen habe, standen ja sogar die Schulden drin. Wobei Schulden hat ja jeder Verein, das ist ja nichts, also nichts Ungewöhnliches in dem Sinne, weil man ja auch Kaderwerte gegenrechnen muss. Zumindest sind wir halt viel, viel gesünder als
vor Ja, als vor der Saison, ja.
Ja, vor seinem Amtsantritt.
Ja, definitiv.
Ja, ja, also ich bin dafür noch zu emotional am Samstag, dass ich das jetzt wirklich beantworten könnte, ob ich Keller das für dann die Wintertransferperiode 24/25 zutraue.
Naja, viel wird davon abhängen, in welcher Liga wir dann spielen. Und da ist natürlich jetzt alles entscheidend, was am nächsten Sonntag passieren wird im Spiel gegen Mainz. Pass auf, ich gehe jetzt mal mit der 11. These hier quasi rein, nachdem wir gerade die 10 Thesen von Norbert gehört haben. Als evangelischer Religionslehrer bin ich ja gut darin, Thesen irgendwo anzunageln. Insofern mache ich das jetzt mal. Ich sag euch, es ist noch nicht alles verloren.
Jetzt könnte ich den Dennis schon wieder durch das Mikrofon hauen.
Ey. Das war natürlich auch ein bisschen meine Absicht, den Marco hier aus der Reserve zu locken. Aber ich bleib dabei. Pass auf, ich fange mal ein bisschen weiter an. Ich hole mal ein bisschen aus. Da kannst du dich auch noch. Kannst dir schon mal deine Gegenrede zurechtlegen, Marco, und noch vielleicht schnell was für einen Blutdruck tun. Also, pass auf. Ich finde, wir sehen immer dann sehr, sehr schlecht aus, schon seit Jahren, wenn wir irgendwie in ein Spiel gehen, wo wir müssen, wo wir vielleicht auch der Favorit sind, so bei den Buchmachern oder so, und wo es mehr oder weniger in die K.O.-Richtung geht. Dann würde ich als Beweis jetzt mal absolut jedes Pokalspiel des 1. FC Köln seit immer anführen, seit 1982 oder so. Ich würde auch dieses Hinspiel in Müngersdorf gegen hier Schäckisch-Färber anführen. Immer wenn wir gerade zu Hause in Müngersdorf müssen, liefern wir sehr, sehr wenig ab. Diese Saison auch. Ne? Also okay, Derby-Sieg, ja, in Überzahl. Und mit einem wirklich an dem Tag sehr guten Dennis Aitekin. Mit jedem anderen Schiri, glaube ich, hätten wir da auch nicht zwingend gewonnen. Aber ansonsten verkacken wir diese Do-or-Die-Spiele zu Hause schon relativ oft. Vielleicht ist es so, dass diese ja doch eigentlich coole, tolle, beeindruckende Kulisse unsere Mannschaft irgendwie auch lähmt, weil sie vielleicht auch wissen, dass die Stimmung ja umschlagen kann. Jede Sekunde ist ja am Samstag dann auch ja nach Abpfiff, können wir auch drüber reden gleich. Und das lähmt die Mannschaft. Das haben wir schon tausendmal gesehen. Das haben wir auch diese Saison gegen Bremen gesehen, gegen Werder Bremen im Heimspiel. Auch im Heimspiel gegen Bochum war es bis zur 91. halt großer Käse. Und jetzt gegen Darmstadt war so das Tüpfelchen auf dem i. Wo sahen wir immer gut aus? Wir sahen immer gut aus in den Spielen, wo eigentlich keiner ein Pfifferling auf uns gegeben hat. Wo wir vielleicht auch auswärts nicht die Favoriten waren, nicht das Spiel machen müssen, sondern uns so ein bisschen auf unsere Kerntugenden, das Umschaltspiel beschränken können und so. Und das haben wir jetzt ja gegen Mainz. Jeder ist doch jetzt der Meinung, Mainz frisst uns auf. Die gewinnen da 5-0, schicken den FC im eigenen Stadion in die zweite Liga und freuen sich und feiern dann quasi schon den Klassenerhalt, weil Bochum parallel auch verkacken wird. Und das hat uns schon öfter mal so ein bisschen beflügelt, wenn wir nicht der Favorit sind. Wir haben ja zum Beispiel gegen Bayern auch 10-mal besser gespielt als gegen Darmstadt. Und jeder fragt sich immer, wie schafft man das, gegen Bayern gut zu spielen und dann gegen Darmstadt so kacke zu spielen. Also vielleicht kommt uns ja diese Ausgangslage von unseren Qualitäten her entgegen. Aber that said, natürlich werden wir trotzdem keinen haben, der da Tore schießen kann. Auch nicht in Mainz. Insofern, ich bin jetzt auch nicht der komplette blinde Optimist. Aber ich sag euch zumindest, wir werden eine bessere Leistung zeigen als gegen Darmstadt.
Nicht schwer eine bessere Leistung als Stadt zu bringen.
Ja, Wir werden halt so eine Leistung bringen, wo wir hinterher wieder sagen, ah, mit ein bisschen Glück gewinnen wir das. Wir waren ja fast auf Augenhöhe.
Ich teile deinen Optimismus nicht.
Wobei ich habe gesagt, dass wir nicht gewinnen.
Wir also abgeschossen, wir gehen da raus nicht. Mit einer hohen Niederlage. Nee, also.
Glaube ich ja nicht. Das haben gegen Bayern auch alle gesagt. Und dann war es auch keine.
Also ich glaube nicht, dass Mainz uns 6-0 aus dem Stadion schießt. Das glaube ich nicht.
Nee,
aber den reicht ein fucking Unentschieden.
Ja, wobei ich glaube, Mainz ist ein Verein, der nicht auf Unentschieden spielt von sich aus. Ich glaube, die werden schon auf Sieg spielen.
Wir haben 23 Tore geschossen in 30 Spielen.
Habe ich mitbekommen.
Also rein theoretisch reicht von denen ein Tor, um es zumindest unentschieden zu spielen.
Ja. Das ist so. Also ich rede jetzt hier keinen Sieg gegen Mainz herbei. Verstehe mich
da also, falsch. Du hast mit einem Punkt recht. Immer dann, wenn keiner an den FC glaubt, kommt von irgendwoher irgendwas. Aber ganz ehrlich. Aber
auch diese Saison nicht in meinen Augen.
Ja, diese Thomas, der in der Tat mit Schwer, da hat Erik schon recht. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir uns in Mainz und in Heidenheim leichter tun werden als gegen Freiburg und gegen Union zu Hause.
Ja, aber wir müssen, glaube ich, wir dürfen kein Spiel mehr verlieren.
Ja.
Wir müssten, glaube ich, mindestens. Warte, ich gucke nochmal auf die Tabelle. Die
Rechnung bleibt weiterhin. Du musst drei Siege und einen Unentschieden haben.
Ja, je nachdem. Vor allem holen, also pass auf, ganz einfache Rechnung. Es wird vieles davon abhängen, was Bochum am Freitag gegen Hoffenheim macht, zu Hause.
Ja. Ja.
Wenn die Bochumer da 3 Punkte holen sollten, musst du gegen Mainz spielen, sonst bist du abgestiegen. Punkt.
Gewinnen, meinst du? Gegen Spiel müssen wir immer gegen die.
Gewinnen.
Wir müssen immer gegen Mainz gewinnen, egal was Bochum macht.
Wenn Bochum verliert, dann.
Ja. Du kannst auch drauf pokern, dass du gegen Freiburg und Union gewinnst. Jo, okay.
Ja, aber wenn Bochum tatsächlich 3 Punkte holt und du nicht gegen Mainz gewinnst, bist du weg.
Ich glaube leider, dass Bochum gegen Hoffenheim gewinnen wird, weil Hoffenheim
ja
leider
auch. Die
größte Sautruppe
der Liga ist. Gehe ich fest von aus.
Hoffenheim ist eine Dreckstruppe vom Herrn.
Ja, das ist es halt. Die haben jetzt einmal gewonnen, wie auch immer, und jetzt denken sie sich wieder, ja komm, hier, einmal gewonnen, wieder 5 Spiele Ruhe, können wir wieder 4 Spiele Scheiße spielen.
Ja.
Und die werden in Bochum nicht gewinnen. Vielleicht ein Unentschieden, weil Bochum zu doof ist, ein Tor zu schießen. Aber die werden nicht gewinnen. Die Hoffenheimer.
Hier bin ich auch da. Also bin ich voll bei dir, sehe ich auch nicht. Und weiß nicht, wie viel Motivation dieser Kader beim FC gerade noch hat, um jetzt das Ruder rumzureißen. Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht die Motivation, sondern ich glaube echt, das ist so ein mentales Ding. Dass da auch ein bisschen sehr viel Lähmung mit bei ist über den Druck, der da auf dem Kessel ist. Und ich habe gerade mal spaßeshalber nachgeschaut. Wisst ihr, wie oft Hoffenheim diese Saison 2 Spiele in Folge gewonnen hat?
Wahrscheinlich einmal.
Korrekt.
Ja.
Die haben am zweiten Spieltag, das war im August 2023, haben die gegen Heidenheim gewonnen und danach gegen Wolfsburg. Und das war's.
Ja, also deswegen, das ist alles ganz schön und gut. Aber, also ich kann euch sagen, ich werde mir am Freitag das Spiel schön reinziehen. Ja, klar.
Kann ich nicht. Ich stelle mir einen Wecker auf 22:30 Uhr, um das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen.
Nee, ich werde dieses ganze Spiel, ich werde das in unseren trotzdem hier Gruppenchat, werde da jede Scheiße reinschreiben, werde euch damit zu Tobsuchtsanfällen wieder bringen.
Ich glaube, ich gehe ins Kino, da habe ich kein Netz.
Aber dann machst du dein Handy wieder und dann steht da, sie haben 213 Nachrichten.
Ja, das ist leider realistisch bei unserer Chatgruppe. Ja.
Und irgendwann wird da drin stehen, dort war es, Bochum macht gerade hier das 3-0 in der 84. Minute. Und ich weiß dann nicht, ob ich am Sonntag mir das Spiel gegen Mainz wirklich angucke.
Ja.
Das meine ich wirklich ganz ernst. Ich habe für meinen Blutdruck ist das vielleicht nicht gut.
Bin ich bei dir. Ich hab keinen DAZN mehr, also full disclosure hier, ich habe keinen DAZN. Ich kann es also wenn eh nur in der Colonia Bar oder in der Otze gucken. Nee, Otze zeigt es gar nicht, also nur in der Colonia Bar gucken. Ich sehe mich noch nicht dahin gehen.
Ja. Das wird ja schön, das wird ja mal ein Sonntagnachmittag, der relativ chatfrei ist.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Also wenn ich dann immer zur Kenntnis nehme, dass die gewonnen haben, ich glaube, dann gucke ich mir das Real Life sogar an auf FCTV. Und wenn sie nicht gewinnen, dann ist auch egal. Ich weiß, vielleicht gucke ich es ja doch, weil ich zu
verrückt bin. Gucken Real Life, es gibt es nicht mehr lang.
Ja, ist richtig. Noch 3 Spiele, 4 Spiele lang, genau. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nicht abschließend entschieden, aber ich sehe mich noch nicht, mich für dieses Spiel aus dem Haus bewegen.
Ich hab gerade kurze Überlegung, mit dem RW am Freitag nach Bochum zu gehen.
Doch, wenn er Karten für kriegt, macht. Feuert bitte Hoffenheim an. Das ist schön. Was gibt Schöneres, Hoffenheim anfeuern zu können, an einem Freitagabend in Bochum?
Geil.
Ja.
Die einzigen beiden im Gästeblock.
Ja.
Ja, ich.
Geil. Auch in so Hoffenheim, Full Kit Wanker.
Yes.
Mit so Fahnen und so.
Dann bitte auch so ein Schifferhütchen da oder wie ich Dinger nenne.
Bitte. Am besten so ein Elch-Kostüm. Mhm.
Sehe ich.
Geil. Boah, bitte RW, schick Fotos.
Und Klatschpappe.
Mhm. Ja. Dietmar Hopp. Dietmar Hopp.
Ja, also das bitte jetzt auch nicht übertreiben.
Ja. Man will ja nicht auffallen. Da muss ich auch mit so einem badischen Akzent reden, damit das nicht auffällt.
Ja. Also RW, ich werde das jetzt angehen. Ich werde morgen meinen Nachbar, der beim VfL Bochum arbeitet, fragen, ob er mir 2 Tickets organisieren kann und dann werde ich mich melden.
Geil. Also an sich wäre es ja geil, wenn man halt für Bochum sein könnte. In dem Spiel.
Warte.
Darf man leider nicht.
Ja, ja.
Der Buckelf schlägt einen Utflock auf deinem Hoffenheim-Trikot vor. Finde ich gut.
Ja.
Danach
das werden wir alle nehmen. Ne?
Bauern
Modest.
Um die Arena rumgejagt. Ja, Modest würde auch gehen. Kramaric-Trikot, das ist doch geil. Im Kramaric-Trikot.
Ja, super, sehe ich mich.
Und hinten dann die Zahl drauf,
der viele Tore der Jungs gemacht hat.
Genau.
513.
Oder so.
Ja. 513.
Genau. Kramaric 14 oder irgendwas. Geil. Bitte mach das. Und RW, du musst mir davon Fotos schicken, von Marco in seinem Full-Kit-Wanker, Hoffenheim-Outfit. Ja, ganz kurz noch eine Sache, bevor wir jetzt hier komplett in die Albernheit abdriften. Also die Stimmung ist gekippt am Samstag in Müngersdorf. Das war ja schon gegen Bochum, war ja schon ein deutliches Murren zu vernehmen. Das hat nur dadurch eben dann erstickt wurde, dass die letzten 3 Minuten dann für die ganz große Euphorie gesorgt haben. Aber jetzt am Samstag war die Stimmung schon sehr, sehr angespannt. Da bei mir in O11 waren auch super viele Plätze frei. Also viel, viel mehr, als ich es von Müngersdorf sonst gewohnt bin. Gegenüber auf der West habe ich auch einige freie Plätze gesehen. Man hätte sogar am Spieltag noch Plätze auf der West kaufen können. Allerdings, fairerweise muss ich dazu sagen, das waren diese teuren Hospitality-Seats dafür 300 noch was Euro. Die kauft der normale Mensch nicht. Die sind aber sonst auch nie frei. Also war schon erwähnenswert. Ich hätte noch einen Platz am Spieltag kaufen können für 70 Euro auf der West. Das ist jetzt bei uns auch eher eine Seltenheit. Aber du hast wirklich sekündlich gemerkt, mit jedem Fehlpass, jeder nicht geglückten Aktion, jedem gestoppten Ball, der vom Stoppen ins Ausgesprungen ist und so, dass das immer mehr Murren gab. Und zum Beispiel, also ihr kennt das ja, wenn ein Angriff läuft, dann ist man ja so, dass man sich quasi auf die, entweder aufsteht oder sich auf die Kante seines Sitzes begibt oder halt irgendwie so sich so aufgeregt nach vorne lehnt. Bei mir da in O11 war immer die Mut, ja, die greifen an, ich bleibe jetzt zurückgelehnt sitzen, bin ganz entspannt, weil da passiert ja eh nichts. Und dann nach Abpfiff kamen ja auch die Pfiffe und der, sagen wir mal, sehr eindringliche Appell der Ultras an die Mannschaft, wo ja auch sich die Spieler erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, gezögert haben, da hinzugehen, bis dann wieder Jeff Chabot übrigens die angetrieben hat, da doch mal hinzugehen und dann er und Kainz vorangegangen sind. Aber Chabot war da schon der Anstifter zum Hingehen, also auch da wieder Leaderqualitäten gezeigt. Die Stimmung ist gekippt. Und glaubt ihr, dass das noch irgendwie für den Endsport irgendwelche Implikationen haben kann?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, der FC ist durchspielerisch, sportlich. Da wird nicht mehr viel kommen die Saison. Vielleicht kriegst du am Ende der Saison noch einen Sieg in Heidenheim. Und nächste Saison, jetzt kühlen sich die Gemüter dann alle über die Sommerpause ab. Wir werden nächste Saison eine Mannschaft auf dem Feld stehen haben, die ähnlich ist wie dieser hier. Und dann startet man in der zweiten Liga das Unterfangen einstelliger Tabellenplatz. Und dann gucken wir, wie die Leute dann mitgehen oder nicht mitgehen. Aber ich glaube nicht, dass die Saison dann noch schwer viel geht. Also nee, glaub ich nicht. Wenn ich mich jetzt mal als repräsentatives Beispiel nehme, ich glaube auch nicht mehr dran.
Ja, fairerweise muss man sagen, ne? Also trotz allem, wir heißen ja nicht zum Spaß, trotzdem hier, wir werden halt auch in Elversberg und in was weiß ich, Sandhausen, wenn die, nee, steigen nicht auf, ne? Aber keine Ahnung.
Dresden, oder im Volksparkstadion.
Ja. Da sowieso. Da sowieso. Mit Schiebermütze.
Da brauchen wir keine Schiebermütze mehr. Die ist da schon weg.
Oh, stimmt!
Also natürlich bin ich jetzt gerade mega frustriert und mich fuckt das alles ab. Aber machen wir uns nichts vor. Ich werde nächstes Jahr genauso die gleichen Scheißspiele mir angucken. Egal wer Manager ist, egal wer Trainer ist, egal wer Kaderplaner ist, egal wer da auf dem Feld steht. Das wird so sein. Und das wird auch wahrscheinlich bei vielen unseren Hörern so gehen, weil man einmal mit diesem Virus halt irgendwie infiziert ist und da kommst du halt nicht mehr von weg.
Ja, das schreibt zum Beispiel auch der Ed Andy auf Twitter, Andy aus LU. Euer Podcast-Name ist passend für mich, trotzdem hier. Egal, was passiert und egal, wie viel Schall man über uns und den FC ausschüttet, ich werde trotzdem da sein. Ich hoffe, der FC startet den Teufelskreis nicht wieder von vorne. Mitgliederratswahl im November, Vorstand 2025 und so. Ja, hat er recht, ne? Wir werden trotzdem wieder uns aufraffen in der zweiten Liga, genau wie die Schalke-Fans seid. Egal, wie oft Schalke die enttäuscht, egal, wie oft die den Support einstellen, sie kommen halt trotzdem immer wieder. Das ist halt eben vielleicht das, was so Vereine wie uns dann doch nochmal von den Konstrukten abhebt.
Ja, und genau das ist es doch. Und ganz ehrlich, ich sehe mich schon hier sitzen nächste Woche. Wir gewinnen irgendwie durch so einen Dusel-Elfmeter 1-0 in Mainz. Bochum verliert gegen Hoffenheim und ich sitze hier und denke, oh, jetzt müssen wir gegen Freiburg und gegen Union eins der Spiele gewinnen und dann sind wir wieder dann sind wir vielleicht 16. Ich weiß doch, dass es so ist.
Dann sind wir wieder wer.
Und dann hoffst du wieder, dass irgendwer vor dir verliert und du dann irgendwie mit Suff irgendwie noch hochkommst. Gerade eben fehlt mir dafür jegliche Realität. Aber wenn es dann so kommt, ja, dann kommt es so.
Ja, gut, aber lass die mal gewinnen. Da sind es ja nur noch 2 Punkte. Also ja, dann darf man wieder hoffen.
Genau. Und vor allem 2 Punkte dann auf den 15. Ne?
Ja, also auf beide wahrscheinlich, wenn Bochum
verliert. Ja, also wenn Bochum verliert, auf genau, 15. und 16.
Ja. Ja, und du hast ja gegen Union das quasi wieder in der eigenen Hand, wenn die bis dahin nicht noch irgendwie was reißen.
Naja, gegen Union mehr verlieren werden. Naja, in der eigenen Hand hast du es nicht, weil du natürlich drauf
hoffen musst. Leute, wir verlieren zu Hause 2-0 gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten. Was redet ihr jetzt von der in der eigenen Hand habe?
Sag ja.
Ich weiß jetzt schon, dass Union sich gegen uns retten wird, dass die den Klassenerhalt gegen uns feiern werden. Das ist schon
eingebaut. Ja, aber Union... Ach so, Relegation. Ja, okay, ja.
Nee, Klassenerhalt. Also,
die spielen noch gegen Relegation. Lass uns mal das Spiel gegen Mainz abwarten und dann.
Ja, komm. Realistische Tipps. Was machen wir gegen Mainz? Realistisch. Nicht pessimistisch, nicht optimistisch, realistisch.
2-0 für Mainz.
4-1 für Mainz.
Ich sag jetzt, also ich versuche mich an Zahlen zu orientieren, deswegen versuche ich daraus meinen Realismus zu ziehen. Außer gegen Bayern haben wir auswärts ja nie verloren. Egal gegen wen. Unter Schule. Mensa Schule Ehre. Ich gucke gerade mal die Auswärtstabelle an. Auswärts haben wir immerhin 10 Punkte rücken, werden 15. Was ich jetzt sofort unterschreiben würde. Ich gucke mal gerade, wo Mainz in der Heimtabelle steht. 13.
13. 19 Punkte.
Und wie viele Tore haben sie geschossen? 19. Na gut. Na okay. Ich wollte meinen Optimismus daraus ziehen und sagen, das wird so ein 1-1, was uns halt auch nichts hilft, aber Mainz wahrscheinlich hilft. Ich bleibe bei 1-1. Ich sage irgendwie ein Unentschieden, weil wir da unser Auswärtsgesicht zeigen und Mainz wahrscheinlich mit dem Unentschieden dann doch leben kann unterm Strich, weil sie uns damit ja auf Distanz halten, zumal wenn Bochum verlieren sollte.
Ich glaube nicht, dass, auch wenn ich das vorher gesagt habe, ich glaube nicht, dass Mainz auf ein Unentschieden gehen sollte, weil...
Nö, sollten sie auch nicht, aber ich sehe übrigens gerade, Bochum ist 11. an der Heimtabelle, ne? Also nochmal zu meiner These, dass die gegen Hoffenheim gewinnen werden. Oder zu unserer These. Da sind wir uns ja einig. Ja, wenn Bochum verliert und es steht am Ende 1-1, glaube ich, muss der Torwart nicht mehr nach vorne gehen. Bei Mainz zum Beispiel. Dann kannst du auch sagen, jo, komm, spielen wir jetzt runter.
Ja. Ja.
Tja, ich habe aber das dumpfe Gefühl, dass wir nächste Woche hier den Abstieg kommen. Können wir absteigen nächste Woche, theoretisch, rechnerisch?
Oder haben wir noch einen Spiel? Nee, können wir nicht.
Wenn Mainz gewinnt.
Wenn Mainz gewinnt. Dann haben wir
Bochum gewinnt auf 30, sind 8 Punkte. 8,
nein, wir können nicht absteigen.
Union muss auch noch gewinnen, dann wären es immer 8 Punkte und wir könnten noch 9 holen. Beim Torverhältnis von minus 30 oder dann ja beim verloren haben minus 1.
Naja, Bochum hat auch minus 26.
Das ist richtig.
Naja, aber wenn die alle drei Spiele dann verlieren.
Na gut, aber Bochum gewinnt ja erstmal in dem Szenario.
Nee, Bochum hat jetzt gerade 4 Punkte vor uns.
Ja, ja.
Wir verlieren. Wenn dann 5, 6, 6, ja.
6 Tore schießen wir ja nicht.
Aber wenn wir, also wenn wir wirklich Perspektive, also wenn du das sagst, wir müssten 3 Spiele gewinnen, dann machst du ja mindestens 3 Tore und wenn, dann müsste Bochum ja auch 3 Spiele verlieren, würde ja auch 6 Tore sein und dann.
Also Relegation, ja. Na gut, also wir können es rein rechnerisch auch noch gegen Freiburg und Union verkacken. Wir sind ja schon mal gegen Freiburg abgestiegen, ne? Der letzte Abstieg war auch gegen Freiburg.
Ja, aber, ja.
Gute alte Tradition.
Ja.
Aber vielleicht können wir daraus Hoffnung schieben oder ziehen, dass ja diverse große Vereinsevents an Spiele gegen Mainz geknüpft sind. Wir denken an 2017, wir denken an den Aufstieg unter Christoph Daum. Da war ja Mainz immer das Schicksal. Vielleicht soll es ja sein.
Aber für ein Schicksal willst du jetzt hier haben? Die Wende, oder?
Ja, mit Aufbauhilfe Köln hinterher. Die Wende. Also ein Auswärtssieg würde
ich hoffe es, ich glaube aber nicht mehr dran.
Der RW und ich sind da gerade am Plan dran. Becherwurf im Fullkit Bochum-Wanker.
Also bitte, bitte, bitte macht für unsere Homepage so ein Fototagebuch, so eine Fotostory von euch beiden im Auswärtsblock von Hoffenheim in Bochum.
Nee, auf der Heimtribüne.
Der eine im Bochum-Trikot, der andere im Hoffenheim-Trikot.
Dann bepöbeln wir uns gegenseitig.
Das finde ich ja langweilig. Da fände ich Auswärtsblock viel, viel geiler. Ihr findet bestimmt irgendeinen Hoffenheim, der die Karten verkaufen will, weil die keinen Bock haben auf die weite Reise.
Wir machen einen
Vlog. Wir haben
die
Tageskasse-Gästeblock ist offen.
Ja, wahrscheinlich.
So einen peinlichen Stadion-Vlog, ja.
Ja, bitte. Ja,
wen sehe ich uns.
So ein Influencer-Blog. Ja,
ja. Ja.
Blog. Bitte, genau.
Ja.
Bitte. Den würde ich auf OnlyFans hochladen, da machen wir viel Geld mit, weil das ist schon pornös. Wisst ihr, dass der Wendler seine Alte auf OnlyFans verschachert?
Ja, aber doch, ja. Aber da hat sie doch nur eben.
Boah, Leute, jetzt wird es aber um die Uhrzeit.
Ich finde das traurig für das Mädchen. Die tut mir leid. Also ich nehme auch diesen Begriff Alte zurück, den ich gerade benutzt habe. Mir tut das Mädchen leid.
Mir ich glaube,
die weiß gar nicht, wie ihr
geschieht. Doch.
Ich glaube, die hat nicht den Horizont zu verstehen, was da alles passiert. Naja, gut.
Ja.
Egal. Wollt ihr Feierabend machen?
Ja.
Gut.
Ich bin
ja, ruhig. Ich bin müde.
Gut. Dann bedanken wir uns bei dem wirklich sehr regen Chat heute, der ganz viele Inputs gegeben hat. Da konnten wir gar nicht alle drauf eingehen. Auch vielen Dank an die Leute, die auf Twitter Input über die Sendung oder für die Sendung dargelassen haben. Ich lese noch ganz, ganz schnell 2, 3 vor, damit die Leute dann nicht denken, sie hätten das komplett umsonst geschrieben. Aber mach ich schnell. Also danach machen wir mal Feierabend. Ein gewisser Ruhrport-Tennis schreibt, meine Laune ist seitdem auch nicht besser. Die Aufnahme am Montag wird ein Fest werden. Jo, ist sie, glaube ich, geworden. Der MC41. Am Samstag hat der FC mich verloren. Bisher hat man sich immer dran klammern können, dass die versuchen, was sie können. Gegen Darmstadt hatte ich mit Ausnahme von Chabot nicht das Gefühl. Man kann schlecht sein, nur so sah keine Mannschaft aus, die an die Schmerzgrenze geht. Darauf sagt Hautz, der Verein ist eine Schande, hat mich schon vor Jahren verloren. Den Andreas habe ich gerade schon vorgelesen, dass er trotzdem da sein wird. Der Ritualcafé schreibt noch, wenn man im Gespräch mit Kollegen, die Anhänger verschiedenster anderer Vereine sind, immer wieder Hoffnung gemacht bekommt, selber aber ein ganz mieses Gefühl hat und das schon vor dem Spiel gegen Darmstadt. Die Saison können wir abhaken, ich will gar nicht wissen, wie es ausgeht. Und dann sagt Hans Ingo noch, das ist einfach die logische Konsequenz aus der Kombination von Kaderstruktur, Verletzung, Formkrisen, Spielplan und beschränkten Trainer in der Hinrunde. Zorko ja. Wundert sich über die Einstellung der Spieler. Kein Kampf, kein Aufbäumen, kein Mut. Tja, und Dirk Gottlieb sagt abschließend, und jetzt jammern wir alle und am Ende lieben wir diesen Verein, diese Stadt so sehr, dass wir nächstes Jahr ligaunabhängig in Massen ins Stadion strömen. Come on, FC. Finde ich ein schönes Schlusswort.
Ja, stimmt.
Come on, FC.
So sieht's aus.
Come on, FC. Macht es gut, bleibt gesund, danke für eure Teilnahme. Und ja,
wir trotzdem hier.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Tschüss zusammen.